Ich weiß, du willst jetzt selber eigentlich anfangen, aber ich muss dir diese Frage natürlich stellen an dieser Stelle, ne?
Ja, hau raus.
Auf einer Skala von 1 bis 10, wie gern hast du recht?
Ich muss sagen, an dieser Gelegenheit gar nicht so sehr, weil es irgendwie wirkt, als hätte ich Informationen gehabt, weil ich es wäre so eine wirklich wilde Spekulation und irgendwie ist diese wilde Spekulation wahr geworden.
Ja. Absolut.
Aber dazu würde ich sagen, später mehr.
Dazu später mehr. Also das wäre auf jeden Fall ein versenkter Treffer und ich bin voller Respekt. Bin aber auch ganz interessiert, ob du möglicherweise Hintergrund zu diesem Kurzauftritt hast, so viel sei schon mal gesagt, alles klar.
So viel sei schon mal gesagt, genau. Mhm. Ja.
Dann, wie wärst du reingegangen, wenn ich jetzt hier dir nicht diese Frage aufgedrängt hätte?
Ja, stell dir vor.
Ja, ich stell mir vor.
Du fährst mit deinem Wohnmobil, also mit deinem Camper, ne, so. Ja. Und mitten in der Nacht kriegst du plötzlich einen Hilferuf.
Ja.
Ein befreundeter Camper, sagen wir mal ich. So, ne?
Ja.
Ich habe mich im Naturschutzgebiet verfahren. So,
ja.
Ne? Da darf ich gar nicht hin eigentlich.
Ja, ne? Ich darf es auch nicht betreten eigentlich, ja.
Du darfst es auch nicht betreten. Ja. So. Und also ich bin genau da, wo ich eigentlich gar nicht hätte hinfahren dürfen und sitze da jetzt fest, Motorschaden.
Ja. So, und du musst da irgendwie raus mit deiner Karre. Also das heißt, ich muss mit meiner Karre eigentlich rein, um dich da rauszuholen.
Ja, ich muss da irgendwie raus, genau. Ja. So, und du bist halt derjenige, der mich jetzt abschleppen könnte, weil du hast halt auch eine große Karre, das funktioniert, ne? So,
ja, ja,
ne?
Ja, ja.
Draußen ist es dunkler als eine Tüte Lakritz. So, und das ist GPS macht nur noch Fragezeichen, ne? Alles schwierig so, ne?
Ja.
Aber du wärst der Einzige, der mir an dieser Stelle irgendwie helfen kann. Was tust du? Also muss immer denken, es gibt auch Parkwächter, ne? Also in diesem Naturschutz.
Bewaffnete natürlich, ja.
Schwer natürlich bewaffnete.
Ja, ja.
Ja, natürlich.
Ja.
Die haben Bären.
Die Parkwächter haben Bären?
Ja.
Parkwachtbären.
Parkwachtbären, genau. Security-Bären.
Ja. Das ist halt so die Frage. Also ich wüsste, dass du bist, ja?
Ja.
Das heißt, ich könnte auch einschätzen, ob ich auf dich in meinem Leben verzichten kann oder nicht.
Ja, genau.
Ich würde mich vielleicht inspirieren lassen von einer großen Ikone meiner späten Kindheit, nämlich den anfänglichen 40ern, und würde sagen, ja, scheiß drauf, kennen wir die, dann fahre ich aber, nein, Quatsch, würde ich natürlich nicht machen. wahrscheinlich würde ich das Risiko abwägen. Ich würde mich mal auf die Lauer legen und schauen, weil ich weiß, du bist ja nicht in unmittelbarer Gefahr. Also deine Lebenserhaltung wird sich ja wahrscheinlich noch im Moment fortsetzen lassen. Du hast bestimmt Vorräte und die Parkwächterbären werden dich vielleicht nicht sofort entdecken. Ist ja ein großes Gebiet, so, ne? Das heißt, ich würde mich vielleicht erstmal auf Lauer legen und gucken, wie denn hier dann so dieses Gebiet wohl bewacht ist. Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich möglicherweise einigermaßen unentdeckt reinfahren kann, ich meine, das macht natürlich einen Riesenlärm, aber ich würde versuchen, dich zu retten, auch wenn wir hinterher irgendwie beide Ärger bekommen.
Ich kann dir sagen, du hast zu lange gewartet, ich bin schon von Bären gefressen und in dem Moment, wo du losfährst, werden dich die Parkwächter erschießen. So ist es nämlich gelaufen. Das ist jetzt die Konsequenz.
Ach toll, toll. Super, mega gut. Ja, macht richtig Spaß, ja. Ja. Dieser Podcast ist ein unlösbares Szenario.
Das ist so. Aber schon von Anfang an.
Viel Vergnügen.
Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
Willkommen, wir öffnen das Discovery Panel passend zu einer neuen Folge Star Trek Prodigy. Wir befinden uns in der ersten Staffel, es ist die 6. Folge und sie hört auf den Namen Camper Maru. Oder so.
Genau, so ähnlich.
So ähnlich.
Wie heißt sie heißt noch nicht mal Kobayashi Maru, das ist wichtig, sie heißt Kobayashi und sie heißt auch auf Deutsch Kobayashi.
Ah ja, richtig, Kobayashi heißt sie, du hast völlig recht, ja.
Das ist deswegen wichtig, weil die Folge Kobayashi Maru gibt es auch. Das war die Pilotepisode von Discovery Staffel 4 und witzigerweise eine der Episoden, die zwischen dieser fünften, also der letzten Folge Prodigy und der 6. Folge Prodigy rausgekommen ist.
Ach was.
Ja.
Also das heißt, es gab sehr viel Kobayashi für kurze Zeit.
That's right. Also die letzte Folge war die 815. Folge Star Trek.
Ja.
Also die wir besprochen haben hier, Starstruck, wie heißt die denn nochmal da auf dem Planeten? Killerplanet, genau. Genau, das war die 815. Und jetzt könnte das jetzt hier die 816. sein, ist sie aber nicht. Aber die 816. war Kobayashi Maru. Das ist total verwirrend.
Das ist sehr verwirrend tatsächlich. Ja. Aber okay, dann verstehe ich, dass sie die nicht beide Kobayashi Maru haben nennen können.
That's right. Und das hier ist die 6. Episode von Prodigy und nicht die 816., sondern die 823. Episode Star Trek, weil dann irgendwann die vierte Staffel Discovery und Prodigy parallel liefen.
Um Gottes Willen.
Weswegen wir Prodigy jetzt auch erst besprechen. Das ist der einzige Grund.
Das ist der einzige Grund. Und weil man es nirgendwo sehen konnte, das ist schon auch noch ein Grund. Ne? Also man konnte es ja zwischendurch mal kurz hier auf Togo auf Deutsch sehen oder sowas, ne? Oder Pluto oder wie hieß das noch alles?
Pluto, bei Pluto. Wuff, wuff.
Ja.
Bluetooth TV, auf jeden Fall. Ich meine, gibt es das überhaupt noch? Weiß ich nicht.
Ich habe keine Ahnung. Wuff, wuff.
Ja, Entschuldigung, bei Pluto fällt mir nur ein Hund ein.
Ja, es hat sich ausgewufft. Mir fällt da ein Planet bei ein. Was stimmt mit mir nicht oder was stimmt mit dir? Umgekehrt, wie auch immer.
Zwergplanet.
Ja. Irgendwann werden sie alle degradiert. Wobei, da gab es doch irgendwie jetzt auch ein Bemühen um eine Redegradierung der Degradierung.
Er ist halt wieder ein Planet, aber er ist, also er war zwischendurch kein Planet, jetzt ist er aber wieder ein Planet, aber ein Zwergplanet. Ich glaube, so war die Geschichte.
Aber ist er nicht zum Zwergplaneten gemacht worden?
Nee, zwischendurch war es gar kein Planet.
Gar nicht.
Die Geschichte des Pluto ist eine Geschichte voller Missverständnisse.
Offensichtlich. Also unter der Pluto, glaube ich, auch bis heute leidet. Also ich meine, wie soll man dann eine gesunde Kindheit, weiß ich, wie alt Pluto ist.
Identitätskrise, auf jeden Fall.
Ist Pluto älter als die Erde? Sind eigentlich unsere Planeten eigentlich alle ähnlich alt, wenn sie quasi in unserem Sonnensystem sind? Also wurden.
Das ist unklar.
Und was ist eigentlich ähnlich alt in Maßstäben von Planeten?
Weil es ist, glaube ich, ungefähr so, wie wir beide ähnlich alt sind.
Ja. Also gar nicht.
Gar nicht, genau. So.
Oder halt total, je nach Perspektive. Ne? Das ist.
Total. Ah, ich habe auf jeden Fall Bock hier auf diese Episode hier. Kobayashi.
Oh ja. Auch.
Das ist eine richtige Star Trek Episode.
Das ist eine richtige Star Trek Episode. Von vorne bis hinten schon allein wegen des Titels. Und nicht zuletzt auch vielleicht ein Stück weit wegen des Inhalts, auf den wir ohne Umschweife jetzt zu sprechen kommen.
Also natürlich außer, dass wir noch ganz,
natürlich.
Genau, ganz kurze Umschweife, denn wir werden noch kurz über das Team hinter der Folge sprechen. Das ist Autor Aaron J. Waltke, Teil des Writers Rooms, wird in dieser Staffel noch 4 weitere Episoden schreiben. Der hat ein bisschen Erfahrung mit Animationsserien, seit Trollhunters ist er fürs TV aktiv, vorher auf YouTube, aber es waren auch YouTube-Animationsserien, die er da gemacht hat. Mhm. Der war schon Headwriter bei der Serie Unikitty.
Unikitty.
Ich habe irgendwie ein Rip-Off,
so,
ja.
Ich weiß nicht, ich habe irgendwie so, wie hieß denn diese Katze nochmal, die irgendwann mal angesagt gewesen ist, Kitty Cat, Kitty Kitty, Katta Kitty, bei Kindern, als ich noch keine hatte.
Die weiße Katze ohne Mund.
Ja, genau. Smelly Cat? Nee, das war.
Nein. Ach Gott, wie hieß das denn nochmal? Gibt's doch immer noch.
Kitty. Weiße irgendwas mit
Katze
Kitty. My Kitty.
Ohne Mund.
My Kitty, Kitty.
Hello Kitty.
Hello Kitty, natürlich.
Ja. Genau.
Egal.
Weiße Katze ohne Mund hat mich sofort zur Figur Hello Kitty gebracht. Das war die perfekte Suche bei Google, tatsächlich. Nein, Unikitty ist ein Rip-Off aus dem Lego-Movie. Weil im Lego-Movie kommt nämlich ein Fan-Favorite vor. Das ist ein Katzen-Einhorn-Hybridwesen.
Natürlich.
Und das ist Unikitty. Und Unikitty hat dann eine eigene Serie bekommen, 10 Folgen. Die hat Aaron J. Waltke als Headwriter begleitet, diese Serie.
Ich meine, Einhorn und Katze, für alle, die Kinder haben, die werden verstehen, best of both worlds, ne?
Ja, eben, genau.
So hätte diese Star Trek-Folge auch enden können. Sind wir mal froh, dass es anders gelaufen ist.
Das ist tatsächlich. Da bin ich sehr froh. Aaron J. Waltke war anschließend Headwriter für die Zauberer-Serie von Guillermo del Toro. Da stoßen wir immer wieder drauf. Das ist in diesem Wizards-Kosmos, glaube ich, nur Teil 3. Ich habe keine Ahnung. Ich habe von diesen Wizards-Serien überhaupt nichts gesehen. Kann man aber auf Netflix alles gucken. Spannend ist, Aaron J. Waltke hat auch schon einen Very Short Track geschrieben, beziehungsweise, was heißt schon, er hat später noch als diese Serie hier einen Very Short Track geschrieben.
Ja.
Und das war der Very Short Track Holograms All the Way Down. Das war einer der besseren.
Ich habe die alle nicht gesehen. irgendwann wird es vielleicht auch noch passieren, dass wir haben ja mal gesagt, dass wir vielleicht, aber du hast, nachdem du gesehen hast, hast du auch abgewunken, ne, dass wir vielleicht irgendwann mal noch mal eine kleine kurze Folge machen, wo wir mal kurz auf alle zu sprechen kommen und dann nie wieder drüber sprechen oder so. Vielleicht auch nicht.
Das kann man schon irgendwann noch mal machen, aber also es lohnt sich tatsächlich wenig. Also diese Holograms All the Way Down, der war noch einer der besseren, aber der Gag dieser Folge war halt auch nach 2 Minuten erzählt. Es ging um diesen Gag, dass Enterprise nur ein Hologramm von Riker war und dann hat sich das dann halt immer mehr verschachtelt. Also auch Riker und Troy sind nur ein Hologramm von dem und dann ist das wieder ein Hologramm von dem und so, ne? Also der Gag ist klar, ist auch kein schlechter, aber ist halt relativ schnell erzählt. So. Naja. Und die Very Short Tracks machen es dann leider immer so, dass sie einen akzeptablen oder vielleicht sogar guten Gag nehmen, den dann aber so lange wiederholen, bis man denkt, ja, ich hab's verstanden.
Vielleicht sind wir nicht Zielgruppe.
Ja, vielleicht. Das kann gut sein. Regie dieser Folge hat Alan Wann, der hat schon Folge 3 Star Trek gemacht. Ich glaube, der ist sowas wie der Regie-Chef dieser Serie. Müssen wir noch ein bisschen beobachten. Der stand nämlich auch bei der letzten Serie noch irgendwie dabei, so bei Olga Ulanova damals. Weiß ich nicht. Alan Wann ist meist Storyboard-Artist für alle möglichen Animationsserien. Gerade im DC-Franchise hat er sehr viel gemacht. Mhm. Über Green Lantern zu Superman, Batman und so weiter. Regieerfahrung vor allen Dingen bei Teenage Mutant Ninja Turtles, das hatte ich dir aber alles schon erzählt. Was ich dir noch nicht erzählt hatte, ich wollte herausfinden, warum Googles Algorithmus so viele Schauspieljobs anzeigt. Bei Alan Wann.
Ja.
Und das war einfach, es gibt nämlich einfach 2 Alan Wanns. Der eine, dieser Schauspieler ist Alan Kawai Wann, der ist seit 2010 Schauspieler und dieser hier wird nur als Alan Wann geführt und hat halt keine Schauspieljobs. Genau.
Okay. Gut, dann haben wir das ja auch geklärt. Das ist auch eine relativ einleuchtende Erklärung.
Genau. Und dieser Google-Algorithmus hat einfach einen Fehler gemacht. Das heißt, wir können jetzt, wenn du möchtest, in diese Folge hineinstarten.
Unbedingt. Ich möchte sehr gern.
Wir setzen wie fast immer wieder am Ende der letzten Folge an. Die Protostar kommt gerade aus ihrem Proto-Drive-Flug.
Flup.
Flup. Auch die Frage, wie schnell die Prodigy unterwegs war, die Protostar, während der Proto-Drive aktiviert war, behauptet Jenkins Pock, dass Geschwindigkeit ungefähr bei Warp 9 Punkt lag, bevor er dann anfängt zu kotzen.
Genau, 9 Punkt, ich muss kotzen.
Genau. Das deutet aber so ein bisschen darauf hin, dass die Show tatsächlich diese Warp 10 Grenze aufrechterhält, die in Voyager Threshold eingeführt worden ist.
Ja, maybe, ne? Aber, genau. Das ist ja so ein bisschen so wie diese Sache. Also vielleicht kann man sich ja unendlich nah an diese Warp 10 annähern.
Genau.
Ne?
Ja, genau. Also der Unterschied zwischen der Warp Zahl und 10 wird irgendwann gegen 0 tendieren, aber niemals 0 erreichen. Also wie nennt man das? Limes geht gegen 0. Ne?
Irgendwie sowas. Ich erinnere mich dunkel. Aber das würde auch bedeuten, dass quasi, das ist ähnlich wie mit dieser Richterskala Erdbebensause, ne, dass je höher die Zahlen werden, desto weniger Abstand oder desto weniger Abstand bedeutet mehr Impression. So. Also genau. Der Unterschied also zwischen 8 und 9 genau, ist dann sehr viel schneller als der Unterschied zwischen 3 und 4 oder so.
Genau, und der Unterschied zwischen 9,7 und 9,75 mag größer sein als der zwischen 1 und 3. So.
Ja.
Genau. Ja, okay. Also ich glaube, mathematisch haben wir das jetzt alle verstanden. So richtig was drunter vorstellen können wir uns nicht. Das waren irgendwie jetzt, keine Ahnung, 10 Sekunden. Das waren 4000 Lichtjahre. Ist auf jeden Fall ein Wort, würde ich sagen.
Auf jeden Fall.
Wir erfahren hier, dass der Ausgangspunkt im Delta-Quadranten lag. Das hatten wir geahnt, es wurde noch nicht so hundertprozentig gesagt, aber jetzt wissen wir, sie waren im Delta-Quadranten und sind jetzt im Gamma-Quadranten.
Mhm.
Bei der Bestimmung, wo genau sie jetzt sind, hilft uns das weiterhin herzlich wenig. Und ich fürchte, das ist auch relativ genau so beabsichtigt.
Ja, vermutlich. Ich meine, das macht natürlich auch relativ wenig Ärger, ne? Also wenn du jetzt da irgendwo rumfliegst, wo man nicht ganz genau weiß, wo man ist, dann können sie halt auch irgendwie wenig anrichten im Star Trek-Universum, so, ne?
Ja, auf der anderen Seite ist relativ wenig anzudocken. Also wir müssen dann irgendwie nur auf verlorene Leute setzen oder sowas. Also die bei denen wir aus den aktuellen Serien nicht wissen, wo sie überhaupt abgeblieben sind, ne? Weil sie irgendwie in die Ferne geschwiffen sind oder sowas.
Auf der anderen Seite gibt's ja auch das Holodeck, um vertraute Gesichter zu kreieren.
Ja, also bei einem weiß ich, dass er noch kommt, ein Captain aus einer TNG-Folge.
Mhm.
Da haben wir, glaube ich, auch schon mal irgendwann drüber gesprochen. Das hatte ich kurz gelesen. Ein anderer Captain aus mehreren Voyager-Folgen, das hatte ich nicht gelesen. Und das hat mich dann doch ein bisschen überrascht.
Ja, mich auch.
Ja, genau.
Also aber du hattest mich natürlich so ein bisschen darauf vorbereitet, aber ich war dann doch überrascht, also auf mehreren Ebenen.
Ja, müssen wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber ich habe diesen einen Captain aus der TNG-Folge, den nenne ich jetzt mal nicht mit Namen, ne?
Also ja.
Der, damit wir vielleicht davon noch ein bisschen überrascht werden.
Ich erinnere mich, glaube ich, ja, aber bitte, ja.
Ja, genau. Wichtig für uns zu wissen, dieser Protodrive ist nach einem Flug erstmal funktionsunfähig, das wird gesagt.
Ja.
Also entweder ist das ein einmaliger Antrieb oder ein wiederaufladbarer oder man hat hier irgendwas kaputt gemacht.
Na, vielleicht muss der, ne, also wir haben ja gesagt, dass wahrscheinlich für so eine Operation wie was auch immer, wir wissen ja jetzt gar nicht, mit welcher Geschwindigkeit, also mit welcher Technik sie am Ende geflogen sind, ne? Aber wahrscheinlich braucht diese Technik viel Energie. Es kann natürlich sein, dass der Stern jetzt wieder irgendwann aufladen muss, quasi.
Ja, genau. Also es kann sein, dass die irgendwie diese Sonnen, die Energie, die der Protoss da abgibt, sammeln und dann irgendwann halt mal diesen Boost raushauen können. Da muss er erstmal wieder aufladen.
Ja, wie in einem guten Videospiel.
Ja, schauen wir mal. Janeway ist auf jeden Fall weiterhin überrascht. Wir werden aber ja nachher noch eine Begründung erhalten, warum sie überrascht ist
über
diese ganze Nummer. So.
Ja.
Und Gwyn ist weiterhin zerrissen zwischen ihrer Loyalität und emotionalen Bindung zu ihrem Vater und ihrem moralischen Kompass, den sie hier aktiviert hat, um sich vom Vater abzusetzen. Schwierig für Gwyn.
Ja, wobei bei ihr ja schon relativ klar zu sein, also emotional auch klar zu sein scheint, dass es keinen so richtigen Weg zurück gibt nach dieser Aktion, was ich auch irgendwie verstehen kann. Also was will er jetzt noch machen, um sie wieder zurückzugewinnen? Da muss man, glaube ich, ordentlich Überzeugungsarbeit leisten. Nicht, dass es unmöglich wäre nach dieser ganzen Manipulation, die er da so betrieben hat, ne? Aber ich habe so das Gefühl, emotional ist da einiges zerbrochen.
Auf jeden Fall. Aber es tut ihr weh. Und das wird ja nachher auch nochmal gesagt.
Ja.
Dell spielt gerade in seinem Captain's Quarter The Game. Hast du es erkannt?
Natürlich.
The Game?
Ja, klar. Ja. Wir haben auch in letzter Folge noch drüber gesprochen. Oder vorletzte Folge? Ich weiß nicht. Wir haben auf jeden Fall jetzt letztens noch irgendwann drüber gesprochen, über dieses schwachsinnige Folge.
Stimmt, wir haben mal drüber gesprochen, weil wir drüber gesprochen haben, dass es in Star Trek auch Computerspiele gibt. Genau.
Ah, ja, richtig, genau. Mhm.
Das hier ist das kitarianische Spiel. Das gab's in der Episode The Game von TNG.
Ja.
Und in der Episode wird das Spiel als hochsuchterzeugendes Gehirnmanipulationstool dargestellt, das fast die gesamte Besatzung der Enterprise D kontrolliert. Hier scheint's mittlerweile einfach nur noch ein Spiel zu sein. Also hoffen wir mal.
Ja, da konnte es auf jeden Fall relativ gut zurücklegen und hat es ja auch nicht mehr berührt, den Rest der Folge, ne?
Genau. Aber er hatte ja auch ein anderes Spiel.
Ja, stimmt.
Jankum, Zero und Rock kommen zu Dal und machen ihm klar, dass sie weiterhin gerne in Richtung Föderationsraum wollen. Die haben nämlich Angst vor dem Diviner und finden das Argument, dass sie eventuell wegen des Diebstahls der Protostar festgenommen werden können, relativ wenig überzeugend.
Mhm. Finde ich auch irgendwie, also ich finde es irgendwie erstaunlich, wie sortiert die sind, ne? Also ich finde auch, dass die Argumente schon irgendwie auf deren Seite sind, weil, ich meine, was soll, ja klar, ne, wenn es die Klingonen wären, wäre es vielleicht nochmal irgendwie, aber nach dem, was Janeway ihr so über die, ihnen so über die Föderation gesagt hat, finde ich, ist das eine relativ gute Analyse. So, ne?
Aber was glaubst du denn, wie würde die Föderation reagieren, wenn die Truppe sich bei ihnen melden würde?
Ja, ich glaube schon, dass es zu Irritationen kommen würde, aber wenn die erklären würden, was da los gewesen ist, dann wird sie wahrscheinlich wohlwollend unterstützend sein. Also mal schon allein, weil sie ja quasi freiwillig dahin gekommen sind, so, ne?
Ja, würde ich auch tippen. Ja. Also ich würde auf jeden Fall tippen, vielleicht werden die untersucht, aber ich glaube nicht, dass die irgendwie langzeitig in den Knast kommen. Aber sie kennen ja die Föderation auch nicht.
Ja.
Trotzdem finde ich das ganz schön, dass sie jetzt schon das Gefühl haben, dass sie da wohl wahrscheinlich willkommen sind.
Ja.
Jankum pocht dann auch auf Einstimmigkeit gegenüber Dell, aber Dell verweist darauf, dass Murph noch gar nicht dazu gesagt hat.
Wo ist eigentlich Murph?
Könnte das überhaupt?
Ja, das weiß ich auch nicht.
Ja, wo ist Murph eigentlich? Das sehen wir danach, nämlich auf einem Eisplaneten. Kommentar meiner Mitbewohnerin, die an dieser Stelle diese Folge mit mir gesehen hat. Oh Gott, haben die den da vergessen?
Nein.
Hast du schon geahnt, dass er auf dem Holodeck ist?
Ja. Also das war für mich relativ ersichtlich, weil wir waren ja auch vorher nicht auf einem Eisplaneten und keine Ahnung, also bisher haben wir ja immer alles gesehen, was, also bisher, ich habe das Gefühl, wir verfolgen diese Serie ja seit Beginn mehr oder weniger in Echtzeit, auch wenn es natürlich Zeitsprünge gibt, aber selbst zu denen springen wir ja sofort. Also irgendwie habe ich das Gefühl, wir verpassen nichts Signifikantes.
Ja, genau.
Und genau, deswegen wüsste ich, hätte ich nicht gewusst, was das für ein Eisplanet sein soll. Also ich habe sehr schnell auf Holodeck getippt.
Ja, okay. Sie gehen dann auch erstmal auf die Suche nach Murph. In der Krankenstation findet Dell nicht Murph, sondern Gwyn. Die bedankt sich bei Dell für ihre Rettung. Und der verweist allerdings auf Janeway, die sie nicht hätte abfliegen lassen, wenn er sie nicht gerettet hätte.
Mhm.
Der Trottel.
Der Trottel. Ja, aber...
Ja, ne, völlig ist, unnötig.
Ist total, ja, natürlich total unnötig, aber... auch so ein bisschen, das, also ich kenne solche Moves irgendwie von was auch immer. Also wenn man nicht irgendwie, wenn es einem unangenehm ist, dass man möglicherweise zu viel investiert hat für etwas, dann kann man es ja eben schnell weg runterspielen. So. Was ja, ich kann es schon nachvollziehen. Maybe. Also so von früher und Pubertät und so. Nee, ich will dir auf gar keinen Fall zeigen, dass du mir wichtig bist.
Ja, okay, das ist schon der Move hier. Ja. Es ist aber ein Trottel-Move. Es war auch in der Pubertät für uns ein Trottel-Move.
Ja, natürlich, absolut. Also ich war ein großer Trottel in der Pubertät, keine Frage. Aber ich glaube, es gehört, es ist konzeptimmanent.
Tatsächlich, ja. Also immerhin stellt er ihr in Aussicht, dass sie bald in ihre eigene Koje ziehen kann. Das ist ja auch schon mal was. Jankum findet Murph schließlich im Holodeck. Als Murph die offene Tür sieht, zischt er sofort ab, weil er hat sich da wirklich verlaufen
ja.
und Angst oder so.
Warum auch immer dieses Programm läuft, ne? Oder wie auch immer das gestartet wurde, wer weiß das schon so genau.
Tja, vielleicht hat Murph selber gestartet, wer weiß. Dell kommt auf jeden Fall jetzt hinzu und ruft sofort Janeway um Hilfe. Die erklärt, dass es sich um Holodeck-Programm Andoria 4 handelt.
Mhm.
Andoria kennen wir, woher?
Star Trek 6. ich hab keine Ahnung.
Nein. Andoria kennen wir natürlich von den AndorianerInnen. Was wir, glaube ich, noch nie thematisiert haben, ist aber, dass Andoria gar kein Planet ist, sondern ein Mond im Orbit eines Gasriesen.
Oh. So.
Und auf diesem Mond sind die Andorianer und die Aena unterwegs. Das wird uns alles vorrangig in The Aena bei Enterprise erklärt.
Mhm.
Die Andorianer selbst kennen wir aber natürlich seit der allumfassenden Spezies-Einführungsfolge Journey to Babel in TOS. also wenn ihr irgendwie eine Einführung in Spezies haben wollt, dann guckt Journey to Babel, weil da werden sie alle eingeführt. Eine besondere Rolle spielten sie aber dann, also die Andorianer mit Schran in Enterprise und Jennifer in Lower Decks.
Mhm. Ja.
Und die Aena kennen wir seit The Aena und durch Hammer in Strange New Worlds.
Stimmt, ja. Genau.
Ja. Dass Andoria eine Eiswelt ist, wissen wir seit Samaritan's Snare in TNG, da wird das schon erwähnt.
Oh, stell mal vor, du wohnst in der Eiswelt. Ich bin gerade so früh über diesen Frühlingstag hier, den wir gestern
und heute haben. Meine. Was für ein schöner Tag.
Ja. Stell mal vor, du hast immer Eis. Naja, egal.
Ja, wäre auch überhaupt nichts für mich. Würde ich umziehen. Aber zum Beispiel, wenn du in Russland im Eis bist, dann kannst du halt vielleicht nicht umziehen.
Ja, ja absolut. Also es gibt da schon irgendwie Leute, die haben sehr andere Leben als wir.
Ja. Und wir bekommen natürlich von Janeway eine Einführung ins Holodeck. Beziehungsweise wir und die neu einsetzenden Star Trek-GuckerInnen, die hoffentlich alle jetzt zum ersten Mal mitkriegen, was ein Holodeck ist.
Ja.
Und Janeway zeigt Ihnen ein paar Beispiele für Programme. Fangen wir an.
Ja,
Skydiving auf CT Alpha 5.
Wo haben wir es schon mal gesehen, kommt jetzt wahrscheinlich jedes Mal die Frage.
Richtig?
Ja. Voyager, Kim und Paris.
Ach komm schon, CT Alpha 5, kennst du?
CT Alpha 5 kenne ich bestimmt, aber...
Du kennst richtig, das war Space Seed in TOS, das einst ein nahezu lebenswerter Planet, wenn auch ein wenig rough, wurde er zur Wüste, als CT Alpha 6 explodiert ist und die Umlaufbahn von Nummer 5 verändert wurde. Und die Ergebnisse sehen wir dann in Wrath of Khan,
wo
Khan und seine Schergen gefunden werden auf CT Alpha 5, denn da sind sie
abgeladen
worden.
Ja, also noch schön
von
war.
Kirk. Genau. Ja, schön. Also, die sagen, es ist nahezu Mintara-Klasse.
Okay.
Nahezu. Also, nahezu M-Klasse.
Ja.
Also, ein bisschen rough, aber sicherlich besser als das, was wir dann in Wrath of Khan sehen.
Ja, aber jetzt, wo du sagst, aber gut.
wir landen dann nicht auf CT Alpha 5, sondern wir landen in einer Arena für einen Kalife-Gladiatorenkampf.
Mhm.
Kennen wir aus?
Bestimmt auch irgendwas TOS, wo Kirk sein T-Shirt zerreißt. Ich habe keine Ahnung.
Das ist richtig, das war aber nicht so schwer. kennen wir aus Amok-Time?
Echt? Ist aus Amok-Time, okay.
Ja, wenn Vulkanier alle 7 Jahre horny werden, also vom Ponfar erfasst werden, machen sie Balzkämpfe und die nennt man dann Kalife. So.
Und dann kämpfen die Dan gegen...
Und Gencom bekommen sogar Lirpas.
Und dann kämpfen die gegen irgend so ein Wesen, was dann da rauskommt?
Nee, das ist mir auch völlig schleierhaft, was da in dieser Arena auf sie wartet. Also okay. Das sah mir nicht nach einer Liebeskonkurrenz aus. Darum geht's nämlich eigentlich beim Kalife.
Okay.
Das sah mir eher nach einem Monster aus.
Ja.
Whatever. Dann Graf Dracula besiegen.
Ja, da habe ich mich auch kurz gefragt, haben wir jemals Graf Dracula gesehen in Star Trek? Also da hätte ich ja dann irgendwie, ich meine, wir haben ja Sherlock Holmes und so weiter, also wir haben ja viel alte Literatur, aber an Dracula konnte ich mich jetzt irgendwie nicht so richtig erinnern.
Ist eine spannende Geschichte. Also Graf Dracula haben wir tatsächlich niemals in Star Trek gesehen. Aber eventuell ist es doch ein Deep Cut, dachte ich zumindest. Du kannst aber gerne mal selber was dazu sagen.
Ja.
Also, Dracula, also diese Romanfigur von Bram Stoker, ne, im Roman hier wird sie von Helsing und seiner Reisegruppe da bejagt, die kommt in Star Trek auf dem Screen nicht vor.
Mhm.
Auf dem Screen. Es gibt aber eine Comicserie zu Lower Decks von IDW. Und darin spielt Dracula als Holofigur eine wichtige Rolle.
Ach.
Der ist ja ähnlich wie Moriarty bei TNG.
Aha.
Also in der ersten Ausgabe bekämpfen sie ihn, in der dritten Ausgabe brauchen sie sogar seine Hilfe, geben ihm dann mobile Holo-Emitter. Und ich habe gedacht, dass sich Prodigy hier darauf bezieht. So.
Das ist ein Comic.
Ein
Papiercomic
genau.
Ist das quasi.
Ein Papiercomic,
ja.
Genau. Mhm. IDW Comic-Heft, so
ja.
Miniserie.
Ja.
Und dann habe ich gesehen, dass diese Comics aber erst im September 2022 erschienen sind.
Oh, okay.
Da war die Folge hier schon lang draußen. Und bei Comics kann man wahrscheinlich ähnlich viel Entstehungszeit draufrechnen wie bei animierten Serien. Das heißt, unklar, ob das hier ein Deep Cut ist oder ob die das einfach hier gedroppt haben. Und dann hat sich das Lower Decks IDW-Team gedacht, na gut, nehmen wir mal die Idee auf, dass Graf Dracula besiegen ein Holoroman sein könnte.
Oder es ist doppelter Zufall, aber das
ja
kann natürlich auch sein.
Das ist
auch
möglich. Ja. Aber warum er irgendwie auch mal...
Ja. Also nein, die Frage ist natürlich, sie machen ja jetzt hier irgendwie Anspielungen an verschiedene Dinge, ne? Und ist es wahrscheinlich, dass sie dann ein Beispiel nehmen, was frei ist von Anspielungen, einfach so random?
Ja, maybe.
Ja.
Es gab mal eine ganz kleine Erwähnung in irgendeinem Roman, wo Spock ein Abbild von Graf Dracula in seinen Träumen sieht oder sowas, aber das kann wirklich nicht der Bezug sein. Also es ist irgendwie,
Nee. Ja.
Keine Ahnung. Also es kann ein doppelter Zufall sein. Würde ich jetzt hier gar nicht ausschließen.
Interessant, ja. Aber es kann natürlich auch wirklich sein, also ne, wie gesagt, wenn sie irgendwie alles mit irgendeinem Bezug haben, dass das ein Bezug ist, den wir vielleicht auch gar nicht verstehen, wer weiß das schon so genau.
In Lower Decks wäre es auf jeden Fall ein Bezug. Bei Prodigy bin ich mir nicht so sicher.
Hm.
Wo ich mir aber sicher bin, ist, dass der Jane Eyre Holo Novel, dass das ein Bezug ist. Und das kennen wir gut.
Ne? Also. Das sind diese Cora-Romane, die Janeway immer gespielt hat. Ne? Ich glaube, gibt's da zwei Folgen oder so?
That's right.
Ja.
Drei sogar. Also Jane Eyre, erstmal Roman von Charlotte Bronte, Mitte des 19. Jahrhunderts. Ne? Kann ich wirklich sehr empfehlen, habe ich gern gelesen. Und auch viele Verfilmungen sind wirklich gut. Also diese Fukunaga-Fassung mit Mia Wasikowska und Michael Fassbender von 2011 zum Beispiel finde ich richtig gut.
Mhm.
Mein Liebling ist da die Miniserie von 2006 mit Ruth Wilson und Toby Stevens. Hast du mal gesehen?
Nee.
Ist super.
Okay.
Wirklich. Also BBC-Miniserie, Jane Eyre und Ruth Wilson hat dafür, glaube ich, mehrere Preise bekommen. Toby Stevens auch. Das ist wirklich grandios.
Aber ist das nicht so nur primär so Herzschmerz oder ist da auch Drama drin?
Nee, Jane Eyre ist ja nicht Herzschmerz. Also es wird ja nachher noch so ein bisschen mit Mr. Poggy so mehr auf Stolz und Vorurteile angespielt, ne? Also
ja.
Mr. Poggy, Mr. Darcy oder sowas, ne?
Ja.
Das ist Herzschmerz und Humor und sowas. Jane Eyre ist Drama und das ist düster, gruselig, okay. Ja.
Sehe ich gerade.
Also auch romantisch, auf jeden Fall, ne? Aber mehr auch.
Vier Teile, hast du gerade gesagt?
Miniserie? Vier Teile. Das kann sein.
Ja, gibt es, glaube ich, gerade auf Arte. Das kann man auf Arte TV sehen, sehe ich hier gerade.
Also ist auf jeden Fall von 2006. Ich glaube, eine Miniserie von 2006 gibt es nur da. Es gibt noch so, es gibt, glaube ich, 25 Fassungen von Jane Eyre. Aber diese beiden sind, glaube ich, die neuesten oder unter den neuesten. Die kann ich auf jeden Fall empfehlen.
Okay, ich guck mal gerade.
Wohingegen bei Schloss und Vorteil.
2006, ja.
Ja, genau, das ist es. Ja. Genau. Die gibt es bei Arte. Sehr schön. Die
gibt es bei Arte, wobei ich jetzt hier gerade sehe, kein Video verfügbar. Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher. Vielleicht liegt es auch. Na, weiß ich nicht. Ich verfolge das gleich nochmal.
Ja, also guckt euch das mal an. Bei Stolz und Vorurteil gibt es natürlich auch sehr, sehr viele schöne Verfilmungen, aber da würde ich natürlich immer meinen Favoriten empfehlen. Stolz und Vorurteil und Zombies.
Gibt's wirklich?
Ja. Gott. Oh, der ist wirklich gar nicht so schlecht, der Film.
Okay, der Name kommt aus der Hölle, wirklich.
Ja, aber in Stolz und Vorurteil geht es halt auch darum, dass die drohen, dann irgendwann mal in den Krieg zu müssen und an die Front zu müssen und sowas. Und das wird dann halt einfach aufgenommen, die müssen dann halt an die Zombie-Front.
Oh Mann, ja. Ey. Ja, schön.
Genau, aber zurück zum Jane Eyre Holonovel, den kennen wir aus Voyager, das Programm hieß da Janeway Lambda One.
Ja.
Janeway spielt da quasi die Jane Eyre, also wobei die Interpretation sehr, sehr frei ist. Sie spielt die Lucille Davenport, die Hauslehrerin von Lord Burleighs Kinder Henry und Beatrice.
Ja. Kann man sich was Langweiligeres vorstellen, als eine Hauslehrerin zu spielen, aber naja, gut. Entschuldige bitte, nichts gegen den Lehrerberuf natürlich. Ja.
Du kennst Jane Eyre wirklich nicht, da wird das alles ein bisschen dramatischer.
Naja, ich merke das schon, ich muss da was nachholen, ist in Ordnung.
Hier wird Jenkin Pock sofort als Mr. Poggy zu Canapés und einem Gedichtabend eingeladen. wie gesagt, das klingt für mich eher nach Pride and Prejudice als nach Jane Eyre.
Ja.
Und als Dell dann aber selber das Menü durchgeht, ne, nach all diesen Holoromanen, die da Janeway vorschlägt, muss man erstmal sagen, dass er 14 ungelesene Nachrichten hat. Also wenn man sich dieses kurz dieses Standbild anguckt, das steht oben, 14 ungelesene Nachrichten.
Geil.
So. Das finde ich nicht gut.
Ja, muss aber was tun, kommunikativ.
Aber er klickt sich dann auch nochmal durch das Menü.
Mhm.
Und da sehen wir Paxaurisor.
Wow.
Sagt ihr das was?
Nein.
Das war ein Programm von Neelix aus der dritten Staffel Voyager, das auf einem Luxushotel auf Talaxia Prime spielt.
Oh.
Und Tom Paris fand das super.
Oh Gott, das sagt mir jetzt gerade gar nichts mehr. Echt, habe ich Voyager-Folgen vergessen? Bestimmt nicht.
Ich glaube, dass wir eine Szene aus diesem Programm mal als Hintergrundbild für unsere Ferienspiele benutzt haben.
Ach. Mal nachgucken.
Paxau-Ressort. Paxau-Ressort. Genau. Ja, also halt sollte dann irgendwann so eine Hotelserie auf Talaxia Prime werden, offensichtlich so.
Ja, ich verstehe. Ich hatte jetzt bei Luxushotel hatte ich irgendwie so dunkle Gänge und Gold und das ist aber eher sowas.
Beach.
Es ist eher sowas, so ein bisschen wie. So Riser-mäßig.
Genau, so ein bisschen. Ja, das startet Dell aber nicht. Stattdessen startet er jetzt Kobayashi Maru, ein uns doch relativ bekanntes Testprogramm für, Zitat, die größten Captains, die Sternenflotte je gesehen hat.
Ooh, that's me.
Ja, was mich allerdings irritiert hat, das war doch ein Test für Kadetten. Also was hat das mit den größten Captains zu tun?
Naja, wenn du der größte Captain werden willst vielleicht. So habe ich es verstanden, aber ja, du hast recht. Das ist ein bisschen komisch formuliert, wenn es so formuliert war.
Ja. Das allererste Mal, dass wir von Kobayashi Maru hören, ist in Star Trek 2, Sonus Khan.
Mhm.
Da wird der Test ja als ultimative Prüfung für Starfleet-Kadetten vorgestellt. Ein No-Win-Szenario.
Mhm.
Also so wie für mich ein typischer Montagmorgen.
Ja, true.
Unser aller Lieblingscaptain, James T. Kirk, offenbart da, dass er der Einzige ist, der je den Test bestanden hat, allerdings nur, indem er geschummelt hat.
Ja. Aber gut, ich meine, einen unfairen Test kannst du auch nur mit unfairen Mitteln besiegen.
Das ist richtig. Und in Star Trek 2009 sehen wir den jungen James T. Kirk, gespielt von Chris Pine, da, wie er in der alternativen Realität die Regeln so biegt, um diesen Test zu gewinnen.
Ja.
Ist quasi dann so ein digitaler Escape Room, nur dass die Ausgangstür quasi
verschlossen
ist. Ja. Also, ja. In Next Generation wird der Test nicht direkt gezeigt, aber wenn du die Episode Tapestry zum Beispiel anguckst, mhm. Haben wir eine interessante Diskussion zwischen Picard und Q über die grundsätzliche Bedeutung des Scheiterns.
Mhm.
Und da wird so eine philosophische Diskussion so ein bisschen aufgemacht. Nicht gewinnen zu können, ist irgendwie auch eine Lektion, sagt quasi da die, ja, das Resultat dieser Diskussion.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das hat ja ganz viel mit Fehlerkultur und bla zu tun. Ne? Da sind wir Menschen ja irgendwie nicht so richtig gut, beziehungsweise werden vielleicht zunehmend besser. Habe ich mich jetzt so im Gründungskontext letztlich nochmal drüber unterhalten, dass es ja so eine nicht existente Fehlerkultur gibt. Ne? Und wenn du irgendwie mit einer, weiß ich nicht, Unternehmen, was du gründen willst oder einem Startup oder sowas, dann scheiterst, dann sagen alle, oh Gott, der ist gescheitert mit seinem Unternehmen. Das ist ja ganz fürchterlich. Während in den USA ist mittlerweile schon so, zumindest teilweise, sagt man sich, so ist das, Menschen ein bisschen anders mit umgehen und sagen so, ja klar, das habe ich gegen die Wand gefahren, aber ich habe super viel Erfahrung mitgenommen und deswegen kann ich jetzt das ja gründen und das wird noch geiler. So, ne?
Ja.
Aber gut. Ja, aber das...
ja, nach oben scheitern, ne? Also,
ja, genau. Ja. Scheitern auch als Chance. Ist ja auch das Konzept dieses Podcasts hier.
Und das Konzept von Elon Musk.
Auch das, ja. Ja, auf jeden Fall. Also, ne, so betreibt er ja auch ein Stück weit Raumfahrt, ne? Also,
Ja, genau.
Trial and Error. Also nicht so krass, aber der kalkuliert ja den Fehler mit ein. Oder SpaceX zumindest. Ob der das, ich weiß nicht, wie viel er damit am Ende wirklich zu tun hat.
Ist halt nur relativ teuer und
ja.
Am Ende vielleicht auch nicht so gut für alle Angestellten, die dann ständig ihre Jobs verlieren. Aber hey, Picard hat das auf jeden Fall damals schon kapiert in Tapestry. Der hätte dann irgendwie auch in sein Tagebuch geschrieben, heute war ein lehrreicher Tag. Ja.
Ja.
In Discovery Staffel 3 wird der Kobayashi Maru-Test dann wieder erwähnt, ne, in der ersten Folge, in dem Gespräch, das die fortwährende Bedeutung des Tests in der Sternflottenakademie unterstreicht.
Ja.
Und da bekommen wir so eine moderne Sicht auf die alte Schule. Der Test wird dann so quasi gespielt als Metapher für das Leben. Also manchmal kannst du einfach nicht gewinnen, also mach das Beste draus. Klingt für mich dann wie ein typischer Dienstagmorgen.
Mal gucken, ob wir noch zum Mittwoch kommen. Ich bin sehr gespannt.
Nein.
Ja.
Ja, also der Kobayashi Maru ist im Grunde Star Treks Weg zu sagen, das Leben ist hart, aber hey, zumindest hast du es versucht.
Ja.
So.
Naja. Ja. Wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Limonade, oder wie war das, ne?
Ja, aber die Zitronen sind abgelaufen, deswegen akzeptier es einfach. So, du hast es versucht, ja. Das ist alles schön. So. Del fühlt sich auf jeden Fall bereit für den Test, auch wenn Janeway warnt. Sie schlägt ihm vor, erstmal weiter The Game zu spielen.
ein bisschen, also für so eine Holo-Unterstützungskraft hier, ja, war es schon recht flapsig, ne?
Ein bisschen schnippig, ja.
Ja.
Del aktiviert sie und deaktiviert sie und startet den Test, ohne den Rest seiner Crew zu rufen. Er will sich nämlich selbst damit beweisen. Und sofort bildet sich die Brücke eines Galaxy-Class-Schiffs.
Oh, Jesus.
Nicht eines. Der schönste Galaxy-Class-Augenblick seit dem Ende von TNG, würde ich sagen.
Ja, und ich habe ihn sehr gefeiert, wie du dir denken kannst.
Ja, das ist schön. Die Leute mögen es, glaube ich, nicht, wenn ich die ganze Zeit Picard esse. Ne? Also die Staffel 3.
Ich weiß auch nicht. Ich habe jetzt schon mehrfach gehört, dass Menschen auch viel mitgenommen haben aus dieser dritten Staffel. Und ich auch. Also ich habe jetzt viel Nostalgie mitgenommen.
Ja, eben. Also es ist hier nochmal ein ähnlicher Moment wie quasi in der dritten Staffel Picard. Es wird hier viel auf die Enterprise D-Nostalgie gesetzt. Und es beginnt jetzt auch so ein Stück weit der Fanfiction-Part der Episode, bei dem die Kinder vielleicht denken, ah, oh, das ist ja ein nettes Computerspiel. Und die alten Star Trek-Leute denken, ah, oh,
ja,
würde ich doch dieses Spiel spielen können.
Aber das Coole ist ja, ich meine, das ist bei der Brücke jetzt noch nicht, ne? Das ist vielleicht wirklich irgendwie nur Service für die alten Menschen, die dann da irgendwie noch mit vorsitzen. Aber das Coole ist ja, dass durch das, was da jetzt kommt, ja auch Figuren eingeführt werden für die nachfolgenden Generationen, die eine ikonische Bedeutung für dieses Franchise haben. Also es ist schon auch ein Win-Win. Also wir freuen uns darüber, alte Figuren wiederzusehen und dann auf der anderen Seite entsteht ja ein First Contact mit wirklich wichtigen Figuren, so die man vielleicht dann, wenn man sagt, okay, jetzt habe ich hier Prodigy geguckt, was ist denn das hier, TNG, oh, klingt komisch, aber ich schau mal rein, dann kennst du halt vielleicht schon mal Beverly.
Stimmt.
Ja.
Ja, stimmt, Beverly. Ja. Eine extrem wichtige Figur.
Ja, offensichtlich.
Nein, aber es ist, Ja, ja, ist auf jeden Fall verständlich. Weißt du übrigens, dass die nächste Folge First Contact heißt? Ja, ist egal. Warum wird der Kobayashi Maru eigentlich auf der Enterprise D gespielt?
Na, warum nicht? Vielleicht random.
Weil es historisch gar keinen Sinn ergibt. Also es ist, als ob wir mit taktischen Langstreckenraketen im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg kämpfen würden. Der Kobayashi Maru spielt in einer neutralen Zone zwischen der Föderation und den Klingonen. Und diese neutrale Zone gibt es gar nicht mehr zur TNG-Zeit. In Undiscovered Country wird ja schon über die Auflösung der Zone diskutiert und mit Kitomer ist die Zone weg.
Ja, und? Ja, das ist natürlich Quatsch. Also in Star Trek 2009 war es ja auch, war es die Enterprise? Nee, es war irgendein...
Die Enterprise, ja. Die was? Enterprise ohne blödes ABSD.
Ah, ja, ist klar, okay. dann passt es ja vielleicht auch besser so. Ja, vielleicht hatte jemand einfach nur Bock, hier eine Galaxy Class
eine Galaxy Class auferstehen zu lassen. Ja. So, das Kobayashi Maru Programm fordert Dal dann auf, eine Crew auszuwählen und präsentiert ihm eine Vielzahl von Optionen, die jeweils durch ein schwebendes Sternenflotten-Delta repräsentiert werden. Und ehrlich gesagt fühlt es sich für mich so ein bisschen an, als würde ich persönlich für irgendwas bestraft. Aber ich habe mir natürlich genauer angeguckt, was das für Sternenflotten-Badges sind, die da zu sehen sind.
Natürlich.
Wir sehen das Combadge der Bajoranischen Miliz. Haben wir schon eine Ahnung, in welche Richtung das zeigen könnte. Wir sehen das Combadge aus der Zukunft, das in All Good Things eingeführt wurde und in The Visitor, in Timeless und in Endgame zu sehen ist. Also in all diesen Folgen, die irgendwie in Richtung Zukunft zeigen.
Ja.
Und aus dieser Zukunft hat Admiral Janeway das offensichtlich mit in die Vergangenheit gebracht, wenn es zumindest
da drin
spielt.
Ist.
Offensichtlich Prodigy ja vielleicht gar nicht in dieser Zukunft. Gut, aber dazu gleich noch mehr.
Mhm.
Dann sehen wir das Combadge, das erstmals in der Simulation zu sehen war, die Riker in Future Imperfect entführt wurde.
Mhm.
Das existiert aber mindestens noch in einem alternativen Quantenuniversum, das in Parallels zu sehen ist. Also ganz obskure Wahl, dass das hier zu sehen ist.
Ja.
Klarer ist dann das Combadge aus dem 29. Jahrhundert, getragen von Braxton und der Besatzung der USS Relativity in Futures End und in Relativity eben.
Mhm.
Und ein noch obskureres Delta, das für das Poster von Generations verwendet wurde.
Okay.
Und dann nochmal verwendet wurde als Besucherausweis in der Picard-Folge Maps and Legends in dem Sternflottenmuseum.
Geil.
Da ist es eigentlich um 90 Grad gedreht worden und das Wort Visitor stand drauf. Aber das sind die beiden Möglichkeiten, wo dieses Delta benutzt worden sind bis jetzt, wo dieses Delta benutzt worden ist. Und hier jetzt.
Genau. Hat auch jemand Bock, irgendwie hier Deep Cuts zu machen oder sich
genau.
ein bisschen auszutoben.
Also an der Stelle hatte wirklich mal jemand Bock.
Ja.
Danke dafür an dieser Stelle. Ich hatte das nicht erwartet. Ich habe gedacht, wir machen das nicht wie bei Lower Decks, dass ich hier als Star Trek-Trüffelschwein irgendwelche Sachen raussuchen muss. Aber danke.
Ja, so. Bitte. Die letzte Episodenbesprechung war einfach zu kurz. Wahrscheinlich haben sie sich deswegen gedacht, okay, jetzt müssen wir ein bisschen nachlegen.
Aber Gott sei Dank gibt es Seiten, die tatsächlich alle Combadges auflisten.
Ach krass, okay.
Vielen Dank auch dafür.
Eine schöne Welt, in der wir uns bewegen.
Genau. Dann gehen wir noch mal kurz zu Rock Tuck. Die sucht weiter nach Murph und findet ihn im Maschinenraum, wo er jetzt, keine Ahnung, aus Frust über das Holodeck oder sowas, eine Kiste mit Photonengranaten frisst. So.
Upsi.
Schlecht.
Ja.
Tatsächlich.
Rock Tuck erkennt das auch relativ schnell, dass das möglicherweise keine gute Idee sein könnte und gerät in vorsichtige Panik. So, ne?
Genau. Also, vorsichtige Panik ist ein schöner Ausdruck an dieser Stelle, ja. Granaten gibt es in Star Trek seit der ersten Gorn-Folge, seit Arena. Und Photonengranaten gibt es seit TNG Legacy.
Heißt so. Nicht Torpedos?
Es gibt auch Photonentorpedos, das ist aber was anderes.
Das ist was anderes.
Photonengranaten werden geworfen, Photonentorpedos
abgeschossen. Ah, okay, alles klar. Dann habe ich das falsch verstanden. Alles klar. Gut, das ist aber eine gute Nachricht für Murph, weil dann haben die wahrscheinlich ein bisschen weniger Sprengkraft. Ich habe gedacht, der hätte wirklich Torpedos da verschluckt. Alles klar.
Nee, ich glaube, da kommt er auch nicht so einfach ran.
Hm. Das ist wahrscheinlich auch viel größer.
Ja. Wir gehen in die Krankenstation, aber noch nicht mit Murph. Zero untersucht da Gwyn, findet aber keine gesundheitlichen Probleme, außer einem niedrigen Serotonin-Level. Also Gwyn ist traurig.
Ja. Montag.
Und Montag, typischer Montag.
Ja.
Genau. Und weil Zero Gwyns Gedanken nicht lesen kann, muss Zero nachfragen. Gwyn erzählt, wie lost sie sich fühlt. Sie gehört nicht auf die Protostar. und jetzt auch nicht mehr zu ihrem Vater. Ja, die ist wirklich entwurzelt. Ne?
Erstaunliche empathische Fähigkeiten, die Zero hier zutage fördert irgendwie. Ne? Also ich finde es irgendwie ganz cool, weil der Zero ja bisher als so ein Science primär Science getriebenes Wesen gezeigt worden ist, ne? Und das ist ja schon durchaus ja irgendwie empathisch, ne?
Ja, Zero hat sich auf jeden Fall was von Janeway abgeguckt, ne? Mit diesem Spruch "A penny for your thoughts".
Ja, stimmt.
Ja, sonst war schon. Es wirkte irgendwie empathisch.
Finde ich eine spannende Entwicklung mit den beiden, weil sie ja relativ schnell erkennen, dass sie irgendwie eine gewisse Ähnlichkeit haben, was ihre Situation angeht und natürlich auch ganz wieder gar überhaupt nicht. Aber dass die sich hier quasi finden für diesen Moment, finde ich irgendwie ganz schön.
Ja, also Zero will ihr Hoffnung geben und vergleicht die Situation mit Zeros eigener, als Zero aus dem medusanischen Schwarmbewusstsein gezogen wurde.
Ja.
Das wussten wir noch nicht, dass Medusaner ein Schwarmbewusstsein haben.
Nee, ja, das heißt, Zero ist wahrscheinlich auch ganz schön einsam.
Wahrscheinlich, ja. Genau. Also es ist ungefähr so wie Odo aus der großen Verbindung irgendwie. Ne?
Ja.
Entschuldigung.
Na bitte.
Und Zero eröffnet Gwyn die Möglichkeit, Teil der Crew zu werden. Gwyn fühlt sich relativ nutzlos und sagt, ja, eine Übersetzerin auf einem Schiff mit Universalbesetzer? Weiß ich nicht. Aber Zero ist vielleicht das schlauste Wesen in der Geschichte von Star Trek und sagt, Sprache ist mehr als Übersetzung, es ist Interpretation.
Und Hoshi hat im Hintergrund gejubelt.
Ja, tatsächlich.
Ja.
Und alle ÜbersetzerInnen, die wir kennen, jubeln auch im Hintergrund, glaube ich,
stimmt,
wegen dieses Satzes. So.
Ja, ist natürlich die Frage.
Picard hätte das vielleicht auch wissen sollen, bevor er sich mit Damok getroffen hat.
Ja, definitiv, ja. Ja, ich meine, natürlich ist da schon irgendwie was dran, ne? Also das heißt, ich gehe mal davon aus, dass dieser universelle Übersetzer ist ja offensichtlich auch irgendwie eine künstliche Intelligenz, also da geht es ja auch um Kontext, aber es ist halt immer so die Frage, ob dieser Kontext auch immer wirklich gut interpretiert werden kann, ne? Und ob das dann nicht ein Wesen besser kann, aber das maße ich mir jetzt auch nicht. Also wer weiß, was uns Stand jetzt, würde ich sagen, ja, definitiv, aber wer weiß das schon so genau, was da im 24. Jahrhundert alles möglich ist, ne?
Ja, ich habe dir heute Morgen noch ein paar Videos geschickt.
Ja, schön, da habe ich gar nicht drauf reagiert, ne?
Kommunikation.
Ja, danke, nee, danke für den Weltuntergang hier, ja.
Ja, genau, weil OpenAI jetzt nämlich seine KIs in humanoide Roboter einsetzt und einer dieser humanoiden Roboter schafft es schon auf die Anfrage, kannst du mir bitte Kaffee machen, eine Kapsel in eine Kapselmaschine, eine Kaffeekapselmaschine einzulegen und auf Start zu drücken.
Und das ist nicht programmiert, genau, das, wenn ich es richtig verstanden habe, ist das nicht programmiert, sondern er hat sich das selber beigebracht innerhalb, ich weiß nicht mehr wie viele Stunden. Und dann
10 stand
da. Ja. Und dann konnte der das. Das finde ich schon auch sehr bemerkenswert. Also ja, klar, es ist halt nur ein Kaffee, aber es ist feinmotorisch, glaube ich, nicht so unanspruchsvoll.
Ist auf jeden Fall schon der Use Case, den ich am meisten nutzen würde.
Absolut.
Also eine humanoiden KI.
Aber würdest du, also es ist so die Frage, der Stand jetzt hätte ich, glaube ich, so, ne, wenn wir auf dem Level von Siri sind, was die Intelligenz angeht oder so, würde ich es vielleicht noch irgendwie okay finden, aber wenn wir jetzt anfangen, ein gutes Gefühl dabei zu haben, Roboter unsere Drecksarbeit erledigen zu lassen, ja? Also manchmal schnell hier einen Kaffee zu machen und so weiter, ne? Wann schnallen wir dann, dass es nicht mehr okay ist? Damit nicht das passiert, was hier auf dem Mars passiert ist in Picard.
Ja, gute Frage, ne? Also wann müssen wir über Roboterethik sprechen? Wann müssen wir Robotern Rechte zugestehen? Ich hoffe, dass wir da den Cut bei der Entwicklung machen und lieber versuchen, irgendwie diese Roboter vollständig in unseren Dienst zu stellen und zwar ohne Bewusstsein. Also Lernfähigkeit ohne Bewusstsein. Ich weiß nicht, ob das irgendwie geht, aber da müsste man jetzt mal philosophisch drauf achten. Da braucht man Philosophen. Gott sei Dank bin ich keiner. Ich fänd's aber total schön, wenn mein Roboter irgendwie im Garten mein Unkraut jäten könnte und dann auch wirklich zwischen Unkraut und gutem Kraut unterscheiden könnte.
Ja, sicher. Es gibt da Milliarden von Use-Case-Szenarios, die vielleicht noch sinnvoller sind als dein Garten, ne? Also natürlich kann man sich da sehr viel vorstellen.
Findest du?
Was, weiß ich nicht, Altenpflege zum Beispiel oder so. Also ich weiß nicht, ob ich
Ja, aber ich bin ja nicht alt. Aber ich habe einen Garten.
Ja, ich weiß. Willkommen in meiner Welt. In meiner Welt gibt es nur mich und sonst niemanden.
So.
Ja. Und meinen Garten. Es ist schon spannend, weil es ist ja am Ende so eine Frage auch nach Wachstum, ne? Und da gab es ja irgendwie auch schon Ökonomen, die in den, weiß ich nicht, 60er, 70ern gesagt haben, Wachstum ist endlich und irgendwann müssen wir in eine Postwachstumsgesellschaft kommen, wo halt nicht alles auf Gewinnmaximierung ausgerichtet ist. Und vielleicht müssen wir das jetzt schon vorbereiten. Sie haben irgendwie nicht recht, stand jetzt nicht recht gehabt. Wachstum geht immer weiter. Und es gibt auch Leute, die sagen, Wachstum kann nicht, also man kann nicht wachsen. Also man muss kein Wachstum irgendwie umlenken.
Ja, es gibt ja auch andere Arten von Wachstum, genau.
Genau.
Ja,
man kann es halt auch irgendwie sagen, du kannst halt irgendwie Wachstum nutzen zum Nutze dieser Welt, so zum Beispiel. Ne?
Genau.
Es gibt ja auch Grün Invest, bla bla. Egal. Aber ich habe so meine Zweifel, wollte ich damit sagen, dass sich ähnlich wie Wachstum Fortschritt begrenzen lässt. Also auch was, ne, was Intelligenz angeht, wo du irgendwie sagst, okay, also wir versuchen, also wenn es irgendeinen Sinn ergibt, ein Bewusstsein zu haben oder eine Intelligenz in den Stand zu setzen, vielleicht ein Bewusstsein zu entwickeln, dann wird das passieren. Also wenn das irgendeinen Nutzen hat, dass sich diese Wesen, die wir da irgendwie züchten, sich selbst bewusst sein könnten, dann wird das passieren. So, ne? Glaube ich.
Aber dann glaube ich ehrlicherweise, dann sind wir nah dran.
Ich glaube auch, dass wir da nicht so weit weg sind von. Und ich meine, wir sind ja noch ein paar Jahre auf diesem Planeten, Stand jetzt. Ich glaube tatsächlich, ja, dass wir da noch ein bisschen was erleben werden, was in diese Richtung geht.
Ja, und ich meine nicht, dass wir beide dann 80 sind, also du vielleicht, aber grundsätzlich glaube ich, dass das innerhalb der nächsten 10 Jahre passieren könnte.
Also künstliche Intelligenz entwickelt sich ja wirklich wahnsinnig schnell weiter.
Super rasant.
Ja. Und das Perfide ist ja, dass sich das ja auch potenziert, ne? Also,
ja, genau.
Je mehr künstliche Intelligenz wir haben, haben wir ja auch künstliche Intelligenz, um künstliche Intelligenz künstlich intelligenter zu machen und so weiter und so fort. Ne? Also es ist eine wahnsinnig spannende Entwicklung.
Spannend und in Ansätzen auch gruselig, muss man sagen. Aber gucken wir mal. Gucken wir mal, was so nur passiert.
Gucken wir mal, was passiert, genau.
Gehen wir zurück zu dieser Folge. Ich komme zurück zu dem Satz, den Zero zu Gwyn sagt. Sprache ist mehr als Übersetzung, es ist Interpretation. Zero selbst hätte gerne Deutung des Moves des Diviners, die Protostar Gwyn vorzuziehen. Und da muss ich sagen, ich auch. Wir brauchen Kontext.
So. Wir brauchen Kontext und alle brauchen Kontext. Ne? Und Gwyn braucht ja da auch Kontext, weil sie versteht es ja auch nicht, auch wenn sie wahrscheinlich schon geschnitten hat, dass ihr Vater ein super Bösewicht in der Zeichentrickserie ist. Wird sie wahrscheinlich ja schon irgendwie sich seiner Loyalität oder Liebe oder was auch immer bis zu diesem Zeitpunkt sicher gefühlt haben. Hatte dieser Satz irgendeinen Sinn?
Ja. Doch, der macht Sinn, ergibt Sinn. Und ich habe das Gefühl, dass wir beide aber auch uns schon im Klaren darüber sind, dass der Diviner zwar hier der Bösewicht ist, aber auch kein 90er-Jahre-Bösewicht. Also dieser Diviner hat irgendeine Motivation, die wir wahrscheinlich sogar nachvollziehen können. Noch verstehen wir sie nicht.
Genau,
aber gezeigt werden.
Genau, und es ist irgendwie ein wichtiger Punkt, weil wir haben letzte Woche da schon ein bisschen drüber philosophiert, dass da irgendwie mehr drin steckt, ne? Also dass auch dieses Suchen der Protostar ja irgendeine gewisse Rolle hat. Und wir kriegen es ja tatsächlich diese Folge noch ein bisschen besser. Also die Vermutung, die wir da geäußert haben, die hat ja schon irgendwie tatsächlich gestimmt. Das wird ja in dieser Folge schon mal sich bewahrheiten, aber wir wissen nach wie vor nicht, was das alles soll. Und ich finde, das ist bisher das spannendste, vielleicht auch das einzig übrig gebliebene Rätsel.
Das stimmt überhaupt nicht.
Aber ich finde es tatsächlich gerade irgendwie das spannendste Rätsel. Also diese beiden Figuren. Ich finde auch Gwyn nach wie vor echt super spannend. Das ist vielleicht wirklich meine Lieblingsfigur dieser Serie. Ich habe das letzte Woche, glaube ich, auch schon mal geäußert. Ich finde diese Figur wirklich sehr spannend, mal abgesehen davon, dass ich in diese Stimme verliebt bin. Finde die ist ganz, ist ganz toll gut gesprochen.
Ja. Uns wird dann aber ja Kontext jetzt sofort geboten, ne? Denn wir gehen dann ein Stück weit in einen Rückblick.
Ach, ja, stimmt, das passiert ja schon. Ja, genau. Das ist das Schöne an der Serie, es passiert alles immer sofort, genau, ja.
Genau. Wir sehen 17 Jahre zuvor einen sehr kranken Diviner, der auf das Finden der Protostar hofft und wegen seines schlechten Zustands deswegen eine Nachkommen erschaffen möchte. Dreadnought steht hinter ihm, protestiert, weil das gegen den Befehl wäre. Deutsch übersetzt übrigens mit die Ordnung. Mhm. Ich habe mir das extra mal angehört, weil es irgendwie The Order und dann wird The Order aber im Untertitel groß geschrieben.
Ja.
Also es kann der Befehl sein, aber dann groß geschrieben wirkt es irgendwie wieder anders. Wie gesagt, im Deutschen übersetzt mit Die Ordnung. Was ist das wohl? Was ist diese übergeordnete Instanz über dem Diviner und Dreadnought?
Ist eine gute Frage, vor allen Dingen, weil wir ja dann auch einen Satz später erfahren, dass die offensichtlich die letzten ihrer Spezies sind, ne? Also der Diviner stand ja, genau. Jetzt in diesem Moment der letzte seiner Spezies, aber genau, mit Gwyndern sind es halt nur noch zwei.
Genau. Also mir völlig unklar, wer die Ordnung sein kann. Wenn wir sind im Delta-Quadranten, die große Macht im Delta-Quadranten sind die Borg, gerade in dem Jahr, in dem es spielt, dazu muss ich gleich noch was sagen.
Ja.
Vielleicht sind wir bei den Borg irgendwie. Könnte ich mir vorstellen.
Ich habe irgendwie
mit
das Gefühl.
Die Ordnung.
Ja, weiß
ich nicht. Spezies 8472. Also ich überlege halt, wer die großen Leute im Delta-Quadranten sind, weil wir sind im Delta-Quadranten gestartet und eigentlich fallen mir hier nur die Borg und Spezies
0170.
Ja.
555. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist was ganz Neues, was uns jetzt hier gezeigt wird. Ich glaube, das ist nichts, was wir bisher schon gesehen haben irgendwie.
Okay, mehr können wir gerade noch nicht sagen. Nee. Dass Dreadnought Nachwuchs als emotionale Belastung beschreibt, ist natürlich richtig. Ne?
Ja,
also auch für
Fall.
Dich ist das ja eine emotionale Absolut. Belastung, ne? So ein Nachwuchs.
Kann man nicht besser formulieren.
Ja, aber vielleicht könnte man, wenn man wollte. Ja.
Aber ich finde gerade auch irgendwie dieses Zwischenspiel zwischen den beiden irgendwie ganz spannend, weil ich bisher immer gedacht habe, dass Dreadnought so ein bisschen so der lange Arm vom Diviner ist, ja, so ein bisschen so sein Hauptbefehlsumsetzer.
Ja.
Aber hier ist es ja ein richtiges Zwiegespräch und irgendwie versucht der Diviner ja Dreadnought auch zu überzeugen von seinem Plan. Also das sieht das gar nicht mehr so aus, als hätte der Diviner komplett hier die Überhand. Oberhand.
Nee, im Gegenteil. Also es wirkt so, als wäre Dreadnought irgendwie, also wenn sich Dreadnought dagegen stellen würde und die sich nicht überzeugen lässt vom Diviner, dann würde der Diviner das nicht machen können, was er jetzt gerade macht.
Ja, genau.
Aber er macht's. Also er schafft mit Hilfe von Dreadnought dann Gwyn in einem Nährstofftank.
Gwyndala.
Womit wir jetzt auch wissen, dass Gwyn 17 Jahre alt ist.
Mhm.
Denn die Rückblende besagt ja am Anfang vor 17 Jahren. Und sie sagt uns eine Sternzeit. 43929,9. Es gibt ja eine Vielzahl unterschiedlicher Sternzeitrechner, die online verfügbar sind und die stimmen alle nicht so genau überein.
Ja.
Aber man scheint sich einig zu sein, dass das Datum das Jahr 2366 liegt, ist. Und das ist kompliziert. In dem Moment würde Prodigy im Jahr 2383 spielen. Das wäre noch 4 Jahre vor der Romulanischen Supernova und nochmal knapp 16 Jahre vor Picard Staffel 1.
Ja.
Also weitaus vor dem, was wir, also was zumindest ich eigentlich gedacht hatte.
Ja.
4 Jahre nach Nemesis, 5 Jahre nach der Rückkehr der Voyager. Also das passt zumindest, ne? 5 Jahre nach der Rückkehr der Voyager. Wir sehen aber, wie der Diviner im Jahr 2366 dann Tas Lamora nach der Protostar durchsucht. Also lang bevor die Voyager überhaupt erst verloren gegangen ist im Delta Quadranten, das war nämlich 2371. Nicht nur das, sogar der Diviner sagt ja sogar, dass sie die Protostar finden werden und da sagt Dreadnought, naja, das haben viele schon, haben darin schon versagt, verschwendete Jahre. So. Das heißt, auch vor 2366 scheint die Protostar schon da gelegen zu haben, um es nochmal einzuordnen. 2366 wäre das erste Jahr, in dem wir überhaupt vom Delta-Quadranten hören. Das ist nämlich das Jahr, in dem diese Ferengi durch das Basan-Wurmloch in The Prize in Richtung Delta-Quadrant verloren gegangen. Und das war die erste Folge überhaupt, in der überhaupt von Quadranten gesprochen worden ist. Also zumindest in dem Kontext. Wir hatten vorher schon Quadranten, aber Quadranten waren dann nicht irgendwie Alpha, Beta, Gamma, Delta. So. Das ist das erste Mal. So. Und die Sternzeit von The Prize passt auch zu der hier genannten Sternzeit. In The Prize ist das 43385,6 und hier ist es 43929,9. Und wenn wir jetzt das alles zusammenzählen, die Protostar ist vor 2366 verloren gegangen, dann, meine Damen und Herren, haben wir eine Zeitreise. Ist nicht anders erklärbar.
Hm. Ja, ich folge dir. Hätte aber gar keine so große Lust jetzt unbedingt auf eine Zeitreise.
Ja, aber es ist tatsächlich, also wenn die Hinweise hier auch nur einigermaßen stimmen und sie, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nicht stimmen, dann geht es nicht ohne Zeitreise. Die Protostar muss irgendwie in der Vergangenheit verloren gegangen sein. Also in aus der Zukunft in die Vergangenheit gefahren sein und ja, dann da verloren gegangen ist sein.
Ja, dann würde es natürlich auch Sinn ergeben. Ne? Also für mich klang es tatsächlich auch so ein bisschen so, und das hat mich auch echt gewundert, dass Dreadnought hier darauf angespielt hat, dass hier quasi so Generationen schon gesucht haben. So, ne? Also ich weiß nicht,
ja, zumindest du sagst, jahrelang.
Ja, ja. Hm. Ne, dass da halt auch schon vor dem Diviner andere Diviner oder wie auch immer sie dann hießen gesucht haben. So, ne?
Ja.
Und das würde ja wirklich, also das würde das alles ja sehr seltsam machen. Also das habe ich auch nicht so ganz gerafft. Aber das wäre natürlich eine Erklärung.
Hm. Gut, also halten wir das mal fest.
Ja.
Wir müssen ja eigentlich eine Zeitreise haben. Und mit dieser Erkenntnis gehen wir jetzt wieder ins Kobayashi Maru-Szenario. Dell darf sich jetzt eine Crew aussuchen. Wunderbare Situation. Wie gesagt, wie geschaffen für ein Computerspiel.
Absolut.
Und der, ich muss und der dich macht auch natürlich noch kurz fragen. Ne?
Ja. So. Ja, natürlich. Er macht, ich möchte erstmal ganz kurz festhalten, er macht den Move, den du gemacht hast im Adventskalender 2023. Ne? 22.
Ja, genau. Ja. Kill Kirk.
Ja. Ja.
Wobei er eine andere Motivation hat, er will ja selber Captain sein. Wofür brauchen wir Captain?
Ja, absolut. Ja.
Wen würdest du besetzen? Kommunikation.
Also ich finde, Uhura ist da schon wirklich eine ikonische Wahl. Ne? Also wie soll ich jetzt gegen Uhura sprechen? Ne? Aber also ich finde, Hoshi ist einer der besseren Charaktere aus Enterprise. Deswegen finde ich sie schon auch eine echt gute Wahl. Ah, schwierig.
Sind auch die beiden, die mir im Prinzip hier einfallen. Also du hättest noch irgendwie Harry Kim macht das öfter mal, aber den würdest du wahrscheinlich nicht den beiden vorziehen.
Nee.
Und sorry, Barclay Harry. Oder sowas, aber das ist ja.
Ja. Also Barclay sollte man nie unterschätzen, aber ja.
Ja. Chief Medical Officer. Da gibt's natürlich Konkurrenz, ne?
Also Beverly, tief in meinem Herzen wird sie auch immer bleiben, aber ich glaube, wenn ich die Wahl hätte, um ein universal gut einzusetzende Figur zu haben, die vielleicht noch ein bisschen mehr Charisma hat als Beverly, zumindest in TNG. Sie bekommt ja in Picard noch ein paar andere Facetten dazu. Nichtsdestotrotz ist der Doktor natürlich da die Premium-Figur. Ne?
Ja, also du hättest natürlich auch McCoy nehmen können oder Bashir.
Ach, beides tolles Doktoren, keine Frage.
Flocks.
Selbst Phlox ist eine tolle Figur. So, ne? Es sind also die ja. Ne? Aber ja, keine Ahnung, der Doktor ist schon einfach der Doktor, ne?
Ich wäre auch beim Doktor, tatsächlich. Ja. Chief of Security, hier wird Odo gewählt.
Ja, auch da kann ich natürlich nur schwer gegenwählen, auch wenn man natürlich hier in dieser Folge sieht, dass Odo auch seinen eigenen Kopf hat, ne? Beziehungsweise nochmal daran erinnert hat, dass es Folgen gab, in denen er ihn benutzt hat. Aber das ist ja auch irgendwie ganz gut, dass du irgendjemanden hast, der hier auch denkt und Erfahrung hat und so. Also ich finde, Odo ist eine super Wahl. Also ich wüsste da gar nicht, also ich mag wirklich sehr gerne den Worf aus Picard. Das ist also für mich eine wirklich tolle Entwicklung. Also den könnte ich mir schon auch gut vorstellen, aber ich kann nicht gegen Odo argumentieren.
Ja, ansonsten hätten wir noch Tasha Yar, Worf aus TNG und DS9, Tuvok.
Ja.
Oder Malcolm Reed. Oh. Nee. Also Odo ist auch, wäre natürlich auch meine Wahl hier gewesen. Science Officer.
Ja, da wird es natürlich jetzt bunt, ne? Weil das hat ja irgendwie schon mal jeder gemacht, so gefühlt, ne?
Ja.
Ja. Und auch das ist natürlich mit Spock ikonisch besetzt, aber ich meine, Data wäre schon auch eine gute Wahl, ne?
Data wäre auf jeden Fall noch eine gute Wahl und Jadzia wäre, glaube ich, auch eine gute Wahl.
Ja, oder.
Und wahrscheinlich wäre Seven of Nine auch eine gute Wahl.
Seven of Nine wäre auf jeden Fall auch keine schlechte Wahl, ja. Wen wollte ich jetzt gerade noch sagen? Ach so, wie heißt sie denn noch gleich? T'Pol. T'Pol ist natürlich auch keine schlechte Wahl.
Ja. Oder auch Saru.
Oh ja, stimmt. Ja. Hm? Es gibt Konkurrenz auf diesem Posten, das kann man mal festhalten, aber auch, ich meine, wer will am Ende gegen Spock diskutieren, ne? Wer, also schon schwierig.
Wir haben am Ende noch Engineering, da wird Scotty gewählt.
ist auch natürlich eine ikonische Wahl, auch schwer gegen zu argumentieren. Auf der anderen Seite ist er auch nicht der einfachste Charakter, aber er kriegt natürlich alles hin, ne? Und das auch immer in Time oder vielleicht sogar under Time. Ich bin natürlich schon auch ein großer Geordi-Fan und und Miles ist natürlich auch einfach, der weiß halt auch, wie er aus, ist schon der MacGyver unter den Chief Engineers, so, ne? Er war gar nicht Chief Engineer, aber irgendwann vielleicht schon. Ich weiß es gar nicht mehr genau.
Miles? Was war. Ja. Doch, bei DS9, auf jeden Fall.
Okay.
Ja, klar. Torres, also Bilana bei Voyager, finde ich auch nicht so schlecht. Du hättest natürlich auch immer Discovery-Leute, also keine Ahnung, Stamets als Wissenschafts-Guy. Gut, den würde ich wahrscheinlich auch nicht Spock vorziehen oder Data, aber wäre auf jeden Fall noch eine Wahl gewesen oder für Engineering hier Tignotaros Charakter.
Oh ja.
I don't know. Wie heißt der denn nochmal, Tignotaros Charakter?
Oh, ist gerade weg.
Kommt ist gerade weg. Wieder. Gut. Ja. Wir werden es bald wieder besprechen, wenn wir in Discovery Staffel 5 in einem Monat ungefähr, zumindest Aufnahmezeitraum. Deswegen machen wir übrigens kein Feedback. Wir sind weiterhin in der Aufnahme zu nah an unsere letzten Aufnahmen dran. Ja. Wollten wir euch mal gerade kurz sagen.
Aber das Feedback kommt zurück. Feedback will be back.
Aber schöne Besetzung. Dell hat natürlich keine Ahnung. Also deswegen lässt er den Computer Some of the Best zusammenstellen. Und ich würde auf jeden Fall sagen, wir können mit dieser Auswahl leben.
Ne? Ja. Und mal ganz ehrlich, es war ja ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber es war schon ein sehr, sehr toller Moment. Vor allen Dingen Odo hat mich am meisten berührt, weil ich hätte nicht gedacht, dass wir den nochmal on screen sehen werden, so, also on screen, ne? Du weißt, was ich meine, aber ich fand das schon toll. Es war ein toller Moment. Und auch seine Stimme zu hören ist so großartig.
Ja. Als die Folge geschrieben worden ist, 2019 war das der erste Entwurf dieser Folge. Da war sogar geplant, dass René Auberjonois noch diese Zeilen selber anspricht.
Ah, was? Okay.
Wie es Gates McFadden übrigens hier getan hat. Also Gates McFadden hat hier die Crusher gesprochen. Alle anderen wurden mit Archivaufnahmen gebastelt. Nichelle Nichols war zwar noch am Leben zu diesem Zeitpunkt, aber es ging ihr nicht gut genug, dass sie noch Aufnahmen machen konnte. Das heißt, alle anderen, das sind wirklich Originalaufnahmen von den Schauspielenden.
Was man ja auch hört, ja.
Was man hört, definitiv. Und, also bei Uru hört man es auf jeden Fall.
Genau, also und bei Nimoy finde ich es auch ganz, ganz nice, da können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen. Vor allen Dingen finde ich auffällig in diesem kleinen und sehr schönen Monolog oder Dialog im Klingonischen, was auch immer, Bird of Prey oder was auch immer ist, da finde ich, fällt es schon auf. Und, aber du wirst mir das wahrscheinlich gleich sagen, deswegen habe ich schon gedacht, wir werden wahrscheinlich heute sehr lange miteinander reden, wo diese ganzen Aufnahmen herkommen. Und es gibt so ein paar Sprüche, da habe ich schon das Gefühl, die hat man schon auch irgendwie im Kopf. Also da, die habe ich nicht zum ersten Mal gehört.
Sieh es mir nach, dass ich das nicht herausgefunden habe. Ich hätte jetzt tatsächlich alle Transkripte von allen Star Trek-Serien durchgoogeln können. Aber sieh es mir nach, dass ich das nicht getan habe.
Aber so von so ein paar Sprüche, da habe ich schon irgendwie, also ihr werdet das wahrscheinlich auch wissen, also ein paar Sprüche habe ich irgendwie das Gefühl, die sind schon auch irgendwie ikonisch. Also
wenn jemand von euch diese Arbeit gemacht hat, bitte schreibt es mir in die Kommentare, das würde mich wirklich auch interessieren.
Ja. Also dieser Spruch zumindest, ja, den Spock dann hinterher an Dahl weitergibt, hier so von wegen, ein Captain muss halt auch irgendwie, der darf keine Schwäche zeigen und so weiter, das ist doch Star Trek 2, oder? Als er da
wahrscheinlich, ja, können.
Als er da so ein bisschen rumzweifelt an sich und aber können wir gleich an dieser Stelle, auch wenn du möchtest, nochmal.
Was sagst du zur Optik der Leute?
Das sieht ganz gut aus. Bei Gates McFadden habe ich mir allerdings gedacht, so ist es wirklich, also sieht sie wirklich so aus? Also irgendwie im Gesicht fand ich so ein bisschen, weiß ich nicht so ganz, also sie sehen natürlich alle so ein bisschen anders aus durch diesen Grafikstil, ne? Aber ich finde, sie sind alle gut getroffen. Gates McFadden vielleicht am schlechtesten.
Ich finde Spock. Ich finde Spock schon sehr gewöhnungsbedürftig tatsächlich.
Ja, er sieht schon auch anders aus, das stimmt schon. Ja.
Ja. Bei den anderen und gerade bei Scotty fand ich es wirklich gut getroffen. Ja.
Odo finde ich auch gut, ja.
Ja. Und jetzt wird das Szenario aufgemacht. Sie erhalten einen Notruf von einem Frachtschiff, der Kobayashi Maru, die behauptet, in der klingonischen neutralen Zone Schaden genommen zu haben und 87 Leben an Bord in Gefahr sind. Dell als Prüfling muss jetzt entscheiden, ob er die strengen Regeln der Sternflotte befolgt und die Zone nicht verletzt, was die Crew der Kobayashi Maru ihrem Schicksal überlassen würde, oder ob er die neutrale Zone verletzt, um zu helfen, was einen internationalen Zwischenfall und möglicherweise einen Krieg mit den Klingonen riskiert. Unabhängig von der Entscheidung Dells wird das Szenario so manipuliert, dass es zu einem No-Win-Szenario wird. Entweder wird das Rettungsschiff von Klingonen angegriffen und zerstört, oder sie scheitern daran, die Kobayashi Maru zu retten. Das wissen wir alles aus der Star Trek-Geschichte.
Ja.
Wenn wir da diesen Screen sehen mit der Kobayashi Maru, stammt alles aus dem Szenario in Sound of Khan überein. Mhm. Und das Schiff selber, das wurde nicht gezeigt. In Sound of Khan sieht aber aus wie aus Star Trek in 2009, beziehungsweise aus Star Trek Online. Da sieht es so ähnlich aus.
Okay. Mhm.
Der Notruf der Kobayashi Maru, der eingespielt wird, ist tatsächlich auch die Archivaufzeichnung aus The Wrath of Khan.
Geil.
Dell erlebt jetzt dieses No-Win-Szenario, wobei er erstmal einen Vorschlag macht. Sag mal, wer kennt die Leute eigentlich? Wenn die keiner kennt, dann lassen sie einfach zurückfliegen.
Ja. Ist so ein bisschen, stößt auf ein bisschen Unverständnis innerhalb der Crew.
Tatsächlich, aber in so einem No-Win-Szenario wäre das eigentlich eine ganz gute Idee.
Ja.
Also natürlich 0,0 Starfleet, noch ziemlich unmoralisch, aber auch nur nach unserer Ethik. Dem Vulkanier müsste es doch eigentlich gefallen.
Dem Vulkanier müsste es eigentlich gefallen. Er bringt ja sein Sprüchlein nachher auch noch. Ne? Also eigentlich, wenn es darum geht, irgendwie, vor allen Dingen benutzen wir ja jetzt gerade irgendwie die Enterprise D, da sind ja noch mal ein paar Menschen mehr an Bord. Ne? Und da ist das Needs of a Many vielleicht auch einfach zu überleben und zu sagen, tschüss, zu gefährlich, ich ruf mal zu Hause an und vielleicht kann ja irgendwer vorbeikommen.
Genau, und die Begründung passt aber natürlich nicht. Also die Begründung von der, kennt die einer? Nö, dann nicht.
Cool. Ja, genau.
Das ist natürlich auch für Spock schwierig. Aber wir sehen auch schon, das ganze Szenario ist einfach ein Hoax, weil Odo protestiert dann ja auch gegen den Plan, in die Zone zu fliegen. Also Odo hat überhaupt keine Lösung.
Ja, er protestiert dagegen, in die Zone zu fliegen.
Ja. Ja.
Was auch der so ein bisschen irritiert. So, was willst du denn jetzt eigentlich? Jetzt mach ich das doch. Jetzt hast du immer noch ein Problem oder was?
Genau. Der lenkt auf jeden Fall unter Protest ein und verliert, weil er von Birds of Prey abgeschossen wird. Dann hört die Simulation auf. Der bekommt ein Zeugnis. Niedrige einstellige Prozentzahlen für seine Qualitäten als Captain.
Ups.
Jankum will das sofort den anderen erzählen. Aber Dell hält ihn auf. Er will den Test wiederholen.
Mhm.
Ja.
Ja.
Gwyn will jetzt mit Zero mehr über die Protostar und ihren Antrieb herausfinden. Mhm. Sie fragt Janeway danach und Janeway
glitscht. Stoppt.
Ja. Ja. Glitscht. Klassisch. Und hat keine Aufzeichnung. Auch nicht, warum die Protostar auf Taslamora war.
Damit haben wir auch die Erklärung.
Und das nicht, weil
Das hast du dich ja gefragt, warum Janeway eigentlich überhaupt nichts weiß, so, ne? Und damit wäre die Erklärung, also auch eine wieder unserer Theorien hat sich bewahrheitet. Wir sind gar nicht so schlecht gerade unterwegs. Es ist jetzt nicht die komplexeste aller Serien, aber naja, gut.
Nein.
Ja.
Es ist nicht, weil Janeway beschädigt ist, sondern weil alles geheim ist. Mhm. Und bevor Zero sich da aber jetzt reinhackt, will Janeway erstmal einen Kaffee. Immer noch gut programmiert, finde ich, dass Janeway ab und zu mal einen Kaffee trinkt.
Finde ich super, absolut, ja.
Rock Tuck kommt auch kurz rein und fragt, was wohl passieren würde, wenn jemand Photonengranaten frisst.
Ich frage für einen Freund.
Und der anschließende Schnitt, der gezeigt wird, genau, ich frage für einen Freund. Der anschließende Schnitt, der gezeigt wird, ist gut gesetzt auf jeden Fall.
Ja, richtig gut.
Nämlich eine Explosion. Ja. Und führt uns wieder ins Kobayashi Maru-Szenario, wo Dell ständig verliert. 42 Mal, 49 Mal, geht dann immer weiter.
Aber natürlich 42 erstmal, ne?
Ja, zwar, aber wieso nicht 47?
Na, das stimmt allerdings, ja.
Es geht auf jeden Fall immer weiter. Hat mich so ein bisschen an Bäumlers Versuch, diesen Borg-Bewertungssimulation in IX Kretos zu besiegen, erinnert.
Ja.
Der versucht das ja auch immer wieder, und um die perfekte Punktzahl zu bekommen. Allerdings setzt er auch schon von Anfang an relativ hoch an. Ich glaube, der hat 90% am Anfang oder sowas. Ne?
Ja, der hat auf jeden Fall Entwicklungspotenzial, könnte man sagen.
Das kann man sagen, ja. Kirk hat wohl diesen Kobayashi Maru-Test dreimal gemacht, einschließlich des Males, als er die Simulation neu programmiert hat.
Ah, was?
Dell halt, also das wissen wir nicht wie oft. Also wir haben irgendwann 99 gehört, aber danach kommen noch so ein paar Versuche.
Ja, keine Ahnung. Ich würde auch auf jeden Fall dreistellig sagen, ja.
Schöner Versuch auf jeden Fall zwischendurch, wo sie sich einfach hinter Worfs Konsole verstecken, damit der Klingone sie nicht sieht.
Was, ja, was will er? Was macht er? Fragen ja auch alle so, was soll es jetzt? Ja, richtig gut. Ja.
Irgendwann ist Daryl so frustriert, dass er Jenkem rauswirft. Dann kommt auch Scotty dazu.
Ja, genau. Schön.
Rock Tuck kümmert sich weiter um Murph. Mhm. In dem explodieren jetzt die Photonengranaten und damit ist diese Geschichte auch schon wieder vorbei. Denn davon rülpst und furzt Murph nur. Ja. Nichts weiter.
Aber schön leuchtend auf jeden Fall.
Genau. Und das ist gut zu wissen. Also offensichtlich kann Murph Granaten fressen, ohne zu sterben. Ja. Das wird irgendwann nochmal eine Lösung in einem Problem sein.
Ganz sicher. Also so ein Murph sollte eigentlich jeder mit dabei haben. Das ständig, genau. Also auch Bruce Willis zum Beispiel oder so.
Genau, zum Beispiel. Gwyn hackt sich mittlerweile in Janeways Codes, um herauszufinden, was über die Protostar verborgen ist. Da haben sie noch nicht mal groß Zeit, Rocks Erkenntnis über Murph anzuhören. Gwyn findet nämlich einen Datenpunkt, der in der Sprache von Gwyns Heimatplaneten Solum geschrieben worden ist.
Und alle so,
wissen wir ja schon.
Ja.
Daughter of Solum, Warner Cut von Solum, so viel wissen wir jetzt schon. Also Gwyn ist von diesem Planeten. Und das ist halt seltsam. Weil der Diviner und Gwyn ja die letzten Warner Cut sind und sie niemals zuvor Star Trek auch nicht, aber Starfleet begegnet sind. So. Oder lügt der Diviner?
Oder sind sie möglicherweise in einer Vergangenheit aufeinander gestoßen? Aber warum sollte der Diviner dann Gwyn davon nichts erzählt haben?
Genau, also das wäre dann ja die Lüge, weil niemals zuvor schließt er die Vergangenheit mit ein.
Ja, das ist richtig.
Ja, keine Ahnung. Also alles unklar an dieser Stelle. Im Endeffekt kommt aber Gwyn mit dem Glaubensbekenntnis ihres Vaters in die Daten hinein. Das scheint irgendwie das Passwort zu sein. Mhm. Was auch ein Hinweis darauf ist, dass der Diviner offensichtlich mehr weiß. Gut, das war ja auch klar. Aber vielleicht auch schon Kontakt zur Föderation hatte.
Ja, oder beziehungsweise schon mal auf diesem Schiff war. Ne? Also ich meine, wenn Janeway manipuliert worden ist in dieser Sprache mit einem Passwort, das möglicherweise vom Diviner kommen könnte. Ne? Das legt ja nahe, dass die da irgendwie schon mal Kontakt hatten.
Ja. Bevor wir uns aber die Daten angucken, schauen wir noch, was Dal jetzt mit dem Kobayashi Maru anstellt. Der hat auch mittlerweile Spitznamen für alle Mitglieder seiner Crew. Earpiece, Mustache, Jellyman, ja. Pointy Ears und Big Red. Sehr schön.
Ja, auch ein bisschen rassistisch hier und da, aber naja, was soll man machen?
Ja. Ja. Er wählt jetzt den Weg des Chaos. Zuerst mit AC/DC. Mhm. Ne? Thunderstruck.
Geht immer.
Ne? Über den offenen Kanal.
Ja. Ne? Irritiert auch viele.
Das haben wir schon in Star Trek Beyond ungefähr so gesehen. Da war es mit Sabotage. Aber auf jeden Fall Rock einzusetzen, um irgendwelche Sensoren zu stören. Wobei Sabotage, naja gut, ist auch Rock irgendwie. Crossover. Kennen wir auf jeden Fall schon. Und Lower Decks hat übrigens in Temporal Addict den Satz eingeführt, dass die Klingonen mit intensivem Bass nicht klarkommen.
Das wusste ich gar nicht. Geil. Ja, okay. Mhm.
Ja, er lässt die Enterprise dann Barrel Rolls machen, überlastet den Warpcan auf 130%. Und als die Birds of Prey dann näher kommen, lässt er den Warpcan abwerfen und mit einem Revenge is the Dish Best Served Cold, das hat er wahrscheinlich irgendwann bei diesen 120 Versuchen vorher irgendwann mal gelernt, schießt er den Warpcan vor den Schiffen ab. Die werden ausgelöscht, während die Idee und die Kobayashi Maru völlig intakt bleiben.
Wow.
Szenario also quasi gelöst.
Nicht schlecht. Also fand ich wirklich eine ziemlich coole Idee. Ne? Also auch, das war ja dann auch so richtig orchestriert, ne? Also so vom Timing her. Aber gut, wenn du das über 100 Mal machst, dann weißt du ja auch irgendwann, das ist so ein bisschen so wie täglich grüßt das Murmeltier, ne? Dann weißt du halt irgendwann.
Ja, habe ich auch gerade dran gedacht.
Ja, wann genau was passiert so. Aber fand ich schon eine coole Idee, die er vielleicht auch nicht selber entwickelt hat, aber ne, darum geht's ja auch gar nicht. Ne? Vielleicht haben sie das in Teamarbeit jetzt so. Ne, diese Idee vervollständigt, finde ich super.
Ja, ich habe kurz gedacht, okay, das ist strange, dass er jetzt den Kobayashi Maru-Test bestehen kann.
Ja.
Tut er aber ja gar nicht.
Ja.
Denn dann kommt ein klingonischer Battlecruiser und findet die Idee ohne Warpkern, ohne Impulsenergie und ohne Waffen vor.
Das ist ein Problem.
Dead in the water.
Ja, das ist so die Frage, was gar nicht tut, ne? Weil ich meine, wie es jetzt weitergeht, ist ein Unfall, aber ich finde, er ist sehr nah an Lösung.
Ja, wobei wir nicht wissen, wie es geendet hätte. Ne? Also Dell wünscht sich von der Brücke runter und er wird tatsächlich auf den Battlecruiser gebeamt. Dort fängt er dann sofort an zu schießen, während Spock mehrere Gegner nerf-pitcht. Super, hat geklappt. Dell entspannt sich, setzt sich auf den Sessel, Füße auf die Konsole und damit schießt er ein Torpedo auf die Enterprise, die sofort explodiert.
Ja, klar, es hätte natürlich jetzt sein können, dass dann wieder irgendein Schiff irgendwo aus irgendeiner Ecke rauskommt und dann wäre er halt im Arsch gewesen. Wobei, dann hätte er ja die Waffen gehabt von dem klingonischen Schiff, ne? Naja, egal. Es ist ein No-Win-Szenario. Machen wir uns nichts vor.
Ja. Dell ist geknickt, aber er bekommt noch eine Lektion von Spock.
Ja. Also von verschiedenen Spocks.
Es war so ein bisschen irritierend. Ich habe mal kurz irgendwie durchgekommen, was Spock ihm da überhaupt sagen will. Also irgendwie sagt er ihm ja, hey, keiner erwartet von dir, dass du Mr. Perfect bist. Captain sein heißt nicht immer, alles richtig zu machen. Aber hey, denk dran, es geht mehr um sie als um dich. Stell die Crew an erster Stelle, hör mehr zu, quatsch weniger. Und nur so nebenbei, deine Sturheit erinnert mich an einen anderen Typen, der mal die Enterprise gesteuert hat. Nicht schlecht. So. Na, also ungefähr das ist es ja, genau, was er ihm sagt.
Oder? Und das sind ja verschiedene Zitate aus verschiedenen Lebensphasen. Du hörst ja einen relativ jungen oder jüngeren Leonard Nimoy und einen sehr alten. Also das mit dem, ich habe mal einen Captain gekannt, der war genauso stur wie du. Da war er schon sehr alt, so klingt es zumindest. Ne? Ist wahrscheinlich auch aus irgendeinem der Star Trek-Filme, würde ich jetzt mal annehmen.
Ich glaube aus 2009, ja.
Ja. Also mir kommt das auch total bekannt vor. So. Und ich glaube, das andere ist wirklich dieses Midlife-Crisis-Gespräch, das er führt mit Kirk in Star Trek 2, ne? Also es da auch um diese Brille und so ein Bums geht, so, ne?
Ja, genau. Aber die Botschaft, die er hier Dell übermittelt, ist, du musst nicht perfekt sein, aber pass auf deine Leute auf und hör ihnen zu.
So, ne? Ja, genau, und das kommt ja bei ihm irgendwie auch an. Das ist ja ein guter Hinweis, ne? Und er nimmt das ja dann auch irgendwie mit, so von wegen, alles klar. Also meine Ohren mal mehr benutzen wie du mit deinen Ohren, so ist vielleicht gar kein so doofer Weg, ne?
Absolut. Und ich liebe es, dass Dells Box Friedensgruß mit dem High Five beantwortet.
Ja. Das ist mega gut.
Ja. Das hätte schon viel früher mal passieren sollen.
Auf jeden Fall. Live long and prosper. You too!
Mariner macht ja irgendwie schon den Friedensgruß dann irgendwie so sarkastisch. Ne?
Ja.
So. aber den High Five da drauf zu machen, super.
Ja.
Dann endet das Holoprogramm. Dell fragt nochmal nach, naja, wie hätte ich das jetzt besiegen können? Und der Computer antwortet, das war ein No-Win-Szenario, das konntest du nicht gewinnen.
Ja, und Dell freut sich irgendwie. Also, ne, also, ich meine, er sieht sich ja jetzt bestätigt ein Stück weit, er ist ja wirklich weit gekommen, so, das kann er ja schon jetzt irgendwie abnehmen, ne?
Schon.
Ja.
Aber ich hoffe doch wirklich, dass dieser Computer das den Kadetten nicht einfach so verrät, weil das ist ja der ganze Witz des Szenarios geht ja flöten, wenn du den Computer nur fragen musst, wie kann man das denn gewinnen?
Vielleicht darfst du das nicht. Oder aber der Computer beantwortet das erst, nachdem du das 150 Mal probiert hast.
Das ist wie wenn meine SchülerInnen irgendwie einen Auftrag, den ich ihnen gebe, zu einem schwierigen Kontext, damit sie diesen Kontext analysieren, einfach diesen Auftrag bei ChatGPT eingeben und dann die Lösung vorlesen.
Ja.
Und ich so, du hast den Sinn nicht verstanden, diese Aufgabe. Es geht nicht um die Lösung. Naja.
Ja.
Been there, done that. Dell schleicht sich auf jeden Fall mit seinen neuen Erkenntnissen wieder zu seiner Crew und kommt auf die Brücke, wo sie gerade die ganzen entschlüsselten Daten bestaunen.
Ja, und er
erste Erkenntnis.
Ja.
Ja?
Nein, er wollte eigentlich gerade irgendwie ansetzen zu, Leute, ich habe darüber nachgedacht, ne, und ihr habt vielleicht recht mit eurem, und aber er kommt ja gar nicht weiter so, ne? Aber wir können mal festhalten, er ist ein bisschen geläutert so, ne? Er kommt geläutert zurück.
Auf jeden Fall. Mhm. Charakterentwicklung ist eingesetzt, ja.
Ja.
Erste Erkenntnis aus diesen Daten, die Protostar ist ein Prototyp und zwar der schnellste in der Sternenflotte. Ist nicht so neu für uns hatten wir quasi geahnt. So.
Genau.
Aber dann, Rock-Tuck erkennt plötzlich das Gesicht eines Crewmitglieds und klickt drauf und sofort meldet er sich, der Captain der Protostar, Chakotay. Und das Janeway-Hologramm neben ihm, das ihm sagt, dass sie geentert werden. Und er erwähnt übrigens vorher eine Anomalie. Was auch immer das wohl ist.
Ja, Chakotay. Irgendwas, was in die Vergangenheit sich bewegt.
Möglich, aber warum werden sie dann vorher noch geentert?
Das ist eine gute Frage. Ja, Chakotay, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle.
ich habe wirklich, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, oh, verdammt. Vor allen Dingen so früh. Also für mich, ich sag nochmal, warum ich das spekuliert habe vor zwei Folgen. Ja, ja. Für mich ergaben ja von den bekannten Leuten aus Voyager, wenn wir denken, dass die hier im Data Quadranten sind und dass Prodigy bis jetzt relativ nah an Voyager ist, an bestimmten Themen so. Also, keine Ahnung, mit den Kazon und mit den Herogen und was auch immer, ne? Da habe ich gedacht, okay, wenn wir die bekannten Leute von Voyager nehmen, da kommen nur drei Leute in Frage, die sich meiner Meinung nach ein Janeway-Hologramm installieren würden. Ja. Seven, Chakotay und der Doktor. Seven schließt sich aus, weil Picard. Der Doktor könnte die Skills des Hologramms einfach selber haben, der bräuchte eher die reale Janeway und dann bleibt einer übrig. Und deswegen bin ich auf Chakotay gekommen. So. Ja, und jetzt haben wir Chakotay hier.
Ja, okay. Ich weiß, es ist nicht dein Lieblingscharakter gewesen, aber irgendwie war das Wiedersehen doch irgendwie ganz, ganz, ganz schön. Die Frage ist jetzt, hat das Robert Bertrand gesprochen? Ich habe es nämlich im Abspann irgendwie nicht erkennen können.
Es hat Robert Bertrand gesprochen, ja.
Okay,
ja.
Alles klar. Weil du irgendwie mal angedeutet hast, dass es da, dass er eine etwas schwierige Figur geworden ist.
Ja, man muss aber wirklich sagen, er ist eine etwas schwierige Figur. Er ist keine,
kritische.
Also, doch.
Okay.
Auch das. Aber es gibt ja kritisch und kritisch. Also es ist immer nur die Frage, ist er so kritisch zu sehen, dass man ihn canceln müsste? Nein, wahrscheinlich nicht.
Okay. Mhm.
Der ist einfach, ja, er ist einfach nicht so, ist nicht so einfach irgendwie.
Ja. Na, es war ja auch irgendwie, also ich weiß nicht genau, was aus ihm geworden ist, aber ich glaube nicht mehr, also nach Chakotay hat er, glaube ich, nicht mehr so wahnsinnig viel gespielt in der Güte, würde ich jetzt mal sagen. Also Hauptrolle.
Doch, der macht schon noch Filme, und macht, weiß ich nicht. Ich will jetzt auch nicht zu sehr gucken, weil ich mich auch jetzt wieder nicht spoilern möchte, was seine Rolle noch in Prodigy angeht. Aber ich meine, er hat auch noch mal eine HBO-Serie mitgemacht oder sowas. Weiß ich nicht genau. Aber der ist schon noch aktiv.
Okay, ja.
Der ist ja 70, ne?
Ja, klar.
Also vielleicht muss er auch nicht mehr so viel.
Ja, auf jeden Fall. Und naja gut, dann ist er jetzt
nochmal,
da.
Nochmal, der ist auch nicht, der ist kein, keine Ahnung, krasser Rassist oder was auch immer. Der ist einfach nicht immer so. Also ich glaube, er kommt nicht in den Verdacht, total woke zu sein. So. Ja. Und er ist auch wenig kompromissbereit, was seine Positionen angeht. Sagen wir mal so.
Okay.
Aber vielleicht dazu mehr. Ich weiß ja auch nicht. Vielleicht kommt er jetzt auch gar nicht mehr vor. Vielleicht ist das jetzt nur eine einmalige Nummer. Keine Ahnung. Ne? So. Glaube ich nicht, weil ich glaube, das wird jetzt ein bisschen mehr thematisiert. Dann können wir ja nochmal ein bisschen über Rolf Beltran sprechen.
Okay. Er ist auf jeden Fall zurück.
Also hier sagt er einen Satz.
Ja, genau. Hier sagt er einen Satz. Er ist wieder zurück. Irgendwie, also wie gesagt, irgendwie ist es, also er ist ja schon Teil auch einer Serie, die ich nicht ganz in meiner Kindheit, aber doch in meiner frühen Entwicklungsphase, die sehr lange gedauert hat, geschaut habe. Und irgendwie, also ich habe die Voyager Crew schon auch in meinem Herzen und irgendwie ist schon auch schön, diese Figur jetzt nochmal on screen zu sehen. Ja, ich weiß, das teilst du nicht, aber
Nein, gucken wir mal, wo es hingeht. Ja. Also ich finde, diese Serie macht bis jetzt sehr, sehr viel richtig und finde ich jetzt erstmal die Wahl von Chakotay nicht so falsch.
Ja.
Also ich will jetzt zumindest irgendwie die Vorschusslorbeeren geben, dass sie es schon schaffen wird, diese Figur ganz gut einzusetzen. Gucken wir mal.
Ne? Ja.
Janeway folgert auf jeden Fall, okay, ihr wart nicht meine erste Crew. Das ist auch jetzt relativ deutlich, weil das Janeway-Hologramm hier mit Chakotay spricht und das heißt, dass Chakotay schon in Janeways Kopf irgendwo mal war. Ja, und damit geht die Episode zu Ende und die Episode endet mit einer Text-Hommage an die verstorbenen SchauspielerInnen René Auberjonois, James Doohan und Leonard Nimoy, die eben Odo, Scotty und Spock gespielt haben. Wie gesagt, Nichelle Nichols war zu dieser Zeit noch am Leben.
Ja.
Ja. Schöne Hommage.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber gut, das war auch irgendwie, also weiß nicht, das war auch irgendwie nötig, finde ich. Also, dass man die irgendwie mal kurz erwähnt, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Also Star Trek is standing on the shoulder of giants und das muss sich Star Trek, finde ich, auch immer wieder klar machen.
Ja.
Gut, kommen wir zu einem Fazit.
Ja, das dürfte, wenn ich das richtig erinnere, zunächst von dir kommen.
Dann ziehe ich gerne ein kurzes Fazit. Ich bin ja nicht so super anfällig für so krassen Fanservice, wie er hier gemacht worden ist. Und hier ist super krasser Fanservice gemacht worden. Ich mag es aber natürlich trotzdem, dass hier Odo dargestellt worden ist. Und ich mochte das natürlich auch hier mit diesen alten Charakteren. Trotzdem, wenn ich auch irgendwie das Gefühl hätte, oh ja, hätte jetzt auch Terry Metallus schreiben können. Nein, das wollte ich jetzt wieder nicht so sagen.
Ah.
Terry Metallus, toller Typ. Toller Typ. Und ich, ja, keine Ahnung. Für mich ist Fanservice nicht das Primäre, was ich irgendwo sehen will. Also bei keiner Serie. Aber schön, dass Star Trek hier weiterhin, und du hast ja diese Funktion nochmal dargestellt, dass Star Trek weiterhin versucht, jungen Leuten quasi die Geschichte darzustellen und klar zu machen, dass Star Trek nicht zu lesen ist, ohne dass es eine große Star Trek Geschichte gibt, die man dazu kennen sollte, zumindest grob. So.
Ja.
Und das finde ich, wird hier sehr, sehr schön eingeführt. Ich meine, wir haben ja auch wieder eine zentrale Technologie, die eingeführt wird mit dem Holodeck. Ich hoffe nur, dass irgendwann jetzt endlich mal der Transporter eingeführt wird.
Ja.
Und ja, ich bin weiterhin zufrieden. Das war wirklich schön, auch wenn ich diese Kobayashi Maru-Szenario, das war ein bisschen lang irgendwie. Also das, ich fand die B-Story spannender. Die C-Story war natürlich mini-kurz mit Murph, der Photonen-Granaten frisst. Aber die B-Story fand ich ein bisschen spannender. Und da wurde nicht so großer Fokus drauf gelegt. Hätte ich lieber andersrum gehabt. Aber so it is. Und es war nicht schlecht. Ja.
Da gehen wir so ein bisschen auseinander. Aber das war ja auch irgendwie klar, immer dann, wenn Fanservice im Spiel ist. Ich fand diese Folge sehr großartig. Und habe wirklich sehr, sehr viel Spaß damit gehabt. Und ja, ich stütze tatsächlich auch die Aussage, dass ich die B-Story jetzt gerade spannender finde. Weil die Story um Gwyn und die Geschichte dieses Schiffs natürlich schon mega spannend ist und auch gut inszeniert ist, wie ich finde. Na, wie gesagt, also Gwyn entwickelt sich gerade wirklich zu meiner Lieblingsfigur in dieser Serie, weil das so viel Potenzial bietet, auch so für sie, für die Entwicklung. Es ist, also ich finde es eine sehr diepe, coole Figur. Und auch so, wie sie jetzt hier gerade gezeichnet wird, mag ich sie sehr. Und die ganze Geschichte drumherum finde ich auch sehr, sehr spannend. Aber ich habe es schon gefeiert, wie sie das hier inszeniert haben, das Kobayashi Maru mit den alten Recken. Und ja, natürlich war es Odo, der mir schon fast ein Tränchen in die Augen hat kommen lassen, aber auf jeden Fall eine Gänsehaut beschert hat, einfach nochmal seine Stimme hier auf der Brücke zu hören. Aber ich fand es richtig, cool. Also ich fand es ganz toll, auch wie sie mit Spocks Zitaten hier gespielt haben. Und gerade aus dem Grund, aus diesem Doppelgrund. Natürlich, weil mich es einmal berührt, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich kenne das, was da gerade passiert. Und ich habe irgendwie auch diese Texte noch irgendwie in Ohren, auch wenn Odo irgendwie sagt, er, weiß ich nicht, er schmeißt jetzt hier hin und ich kann das alles nicht mehr und ihr müsst euch einen anderen suchen für diesen Job und so. Ne, da habe ich irgendwie das gehabt, dann fange ich direkt an zu suchen und ich folge waren das noch und so. Und ich, also mir hat das riesigen Spaß gemacht, ja, aber auf der anderen Seite finde ich es halt auch wirklich cool, dass sie diese Charaktere hier einführen für die Leute, die gerade hier ihren First Contact zu Star Trek haben, weil ich meine, das ist auch ein Stück weit das, was Star Wars macht, ne? Also ich gucke gerade Ahsoka aus diesem Star Wars Universum und das ist ja schon relativ abgedockt von allem anderen, was man sonst so kennt, aber dann ist Ahsoka halt trotzdem Schülerin von Anakin Skywalker gewesen. So, du hast halt immer einen Angelpunkt und dann taucht halt Anakin Skywalker auf in dieser Serie irgendwann als junger Skywalker und dann hast du halt eine ikonische Figur, auf die du quasi zurückverweisen kannst und dann kannst du irgendwie gucken, ach so, Anakin Skywalker, der hat ja schon mal eine Rolle gespielt. Ach krass, der hat nicht nur eine kleine Rolle gespielt, der hat eine Riesenrolle gespielt, die das ganze Universum so. Und ich finde diese, ne, dass du halt irgendwie hier so Figuren reinwirfst, wo du dann, wenn du Bock hast, verstehst, die haben das Universum, Spock hat dieses Universum verändert, mehrfach, so, ne? Also das sind halt einfach wahnsinnig tragende Figuren. Das finde ich mega cool. So, natürlich kannst du es auch gucken und es geht so an dir vorbei, aber wenn du irgendwie schnallst, dass das Pfade sind, die man, weiß ich nicht, noch weitergehen kann, dann eröffnen sich für dich Universen. Und deswegen finde ich das super geschickt hier eingeführt. Und das mit diesen alten Zitaten hat mir riesig viel Spaß gemacht. Also ich habe diese Episode echt sehr gefeiert.
Ah, schön. Schön, wie viel Begeisterung du jetzt auch noch darüber ausschüttest. Also ich glaube, ich war ja auch schon positiv, aber ja, du hast das jetzt nochmal auf eine andere Ebene gehoben. Das fand ich toll. Das ja, hat mir jetzt gut gefallen.
Und ich habe sie tatsächlich zweimal geguckt. Das ist mir lange nicht mehr passiert, ja, weil ich sie so gut fand. Ich habe drüber nachgedacht, ne, so von wegen, es ist halt nur, ne, ist ja nur diese Teenie-Serie so. Und es ist ja verrückt, dass diese Teenie-Serie das Folgen davon mich dann auch wirklich so begeistern können. Und dann hab so irgendwie eine Weile drüber nachgedacht und hab dann irgendwann gedacht, so, eigentlich ist das ja Bullshit. So, es ist ja am Ende Bullshit, weil, sind wir mal ganz ehrlich, das, was uns in TNG gezeigt wurde, das war ja auch jetzt keine, es ist ja keine Erwachsenenunterhaltung per se gewesen. Also das kannst du ja, das haben wir ja auch alle als Kinder oder Jugendliche geguckt, so, ne?
Und oh, ja, aber das heißt ja nichts. Also nur weil du es als Kind guckst, heißt es ja nicht, dass es auch eine Kinderserie ist. Also ich finde, TNG ist schon eine Erwachsenenserie.
Ja, schon, aber es sind ja auch keine Sachen, die, also klar, die sind noch mal ein bisschen so anders aufgezogen. Da sind auch ein paar ernstere Folgen mit dabei, aber viel davon ist ja irgendwie auch, weiß ich nicht. Also ich hab irgendwie gedacht, vielleicht gibt es da mehr Überschneidungen, wenn man genauer hinschaut zwischen sowas wie TNG und Prodigy, als man vielleicht auf den ersten Blick denken mag.
Ja. Also ich finde das. Ja, vielleicht. Also ich würde an der Stelle würde ich wirklich nicht mitgehen, weil ja, ich denke, dass es alle möglichen Serien gibt, die für unterschiedliche Publikums Zielgruppen funktionieren. Das heißt immer nicht, dass sie nicht primär für eine andere Zielgruppe gemacht sind. Also ja, Beispiel, SpongeBob kannst du natürlich als Erwachsener gucken, weil dazwischen irgendwelche Gags kommen, die kein Kind in irgendeiner Weise verstehen kann.
Ja.
Das liegt wahrscheinlich daran, dass diese Serie dann irgendwie dafür da ist, dass Eltern sagen, ja gut, dann gucke ich die halt mit dir. Ist schon okay, da sind ein paar Gags auch für mich dabei und sind nicht total genervt davon. Ne?
Ja, klar.
Nicht alles ist so total eindimensional. Aber trotzdem ist das hier eine ganz klare Kinderserie und wir sind Sekundärzielgruppe und nicht Primärzielgruppe. Und genauso ist TNG eine ganz klare Erwachsenenserie und Kinder sind Sekundärzielgruppe, weil sie es halt mitgucken können und da vielleicht auch irgendwas dran Schönes finden, so. Garantiert, so. Aber Primärzielgruppe sind noch Erwachsene. Deswegen, also ich würde da schon dann doch.
Ja, also Kinder ist vielleicht doch das Falsche. Wir haben das ja wahrscheinlich alle irgendwie nicht mit 6 geguckt, sondern wahrscheinlich eher so mit 10 oder was auch immer. Keine Ahnung. Also, ne, also die Zielgruppe dieser Serie ist ja jetzt wahrscheinlich, sind ja auch Teenies halt, ne?
Nee, ich hab das Ding mit
du hast es mit
25 gesehen.
Ja, genau. Du bist raus. Ja, ja. Ja. Wie dem auch sei. Gut. Also ich feiere es auf jeden Fall sehr, genau, was diese Serie gerade uns liefert und habe da überhaupt gar nicht in dieser Art und Weise mitgerechnet. Es kann von mir jetzt alles schlechter werden. Ich bin glücklich.
Ja. Ich habe damit auch nicht gerechnet und wir werden aber jetzt weiterhin noch ein bisschen was besprechen. Ich bin gespannt, wir kommen langsam mit unserem Vorproduzieren an die Grenze dessen, was wir eigentlich noch besprechen können, bevor wir zu Discovery übergehen und dann weiß ich nicht mehr genau, was wir denn in der nächsten Woche überhaupt ausstrahlen werden. Aber weiß ich auch nicht, was machen wir denn dann?
Ja, müssen wir wahrscheinlich eine Pause machen, vor allen Dingen auch dann irgendwann, um das Feedback mal wieder reinzuholen, ne? Aber ja, ich meine, ja, es ist dann halt aber so. Dann
Produktionspause machen wir eigentlich nicht, oder?
Nee, Produktionspause machen wir natürlich nicht, Quatsch. Aber, ach so, du meinst, was wir dann machen, wenn wir das jetzt, also uns ist dann langweilig in den nächsten Wochen, wenn wir weiter in der Geschwindigkeit produzieren, meinst du?
Weil wir nicht weiter produzieren dürften.
Ja.
Und wenn wir vorproduziert haben, ob wir dann unterbrechen sollen für 10 Wochen, das ergibt auch keinen Sinn. Okay, wir werden das irgendwann mal off-Panel klären.
Ja. Vielleicht, wir können in der Zwischenzeit Wahlfolgen aufnehmen oder sowas. Also irgendwas wahnsinnig Episches.
Ja, das meine ich ja gar nicht, aber ja, ich glaube, wenn wir jetzt einfach weiter vorproduzieren, dann haben wir nachher Discovery rein weiterhin Prodigy-Folgen. Und ob wir die dann einfach 10 Wochen liegen lassen, bevor wir die ausstrahlen, glaube ich.
Meinst du, die riechen dann? Ja.
Keine Ahnung.
Wir klären das.
Aber dann dann unterscheiden, ja, das ist irgendwie ganz komisch, was wir dann machen. Ganz komisch, was wir hier machen. Das aber ist ganz komisch, komisch wir werden wir auch ja. nächste Woche weitermachen, wenn wir die Folge First Con-Tact besprechen werden.
Mal ich bin gucken,
worum es da geht.
Bis dahin, kommentiert gerne, was ihr von diesem Fest für die Emotionen, Fest für die Sinne gehalten habt, wie ihr euch dieser Fanservice angesprochen habt, ob ihr eher Team Andy seid, der sagt, ja, ist ja alles nett, aber hier geht's um was anderes. Oder ob ihr es vielleicht ähnlich gefeiert habt. Und dann hören wir uns einfach wieder nächste Woche. Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.
Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.